Ja, werte Damen und Herren, herzlich willkommen im Keplathlon. Wir freuen uns, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ich werde ganz kurz im Vorfeld noch ein, zwei Dinge erwähnen, bevor ich unseren Gast vorstelle. Vorab müssen wir erzählen sozusagen, oder erzählen wir einfach gerne. Der Keplathlon ist sozusagen bei freiem Eintritt, wie Sie ja gemerkt haben. Das soll auch immer so bleiben. Und damit es möglich ist, danken wir unseren Subventionsgebern von Stadt und Land, unseren Sponsoren und unseren Unterstützervereinen, den Freunden des Keplathlons. Wenn Sie selber Interesse haben, sollten dem Keplathlon als Freund beizutreten, finden Sie Informationsbroschüren sowohl hier hinten auf dem Tisch als auch im Barraum hinten. Wir freuen uns immer, wenn wir weitere Mitglieder bekommen, damit wir sozusagen weiterhin wissen, was Sie interessiert. Und wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns auch sehr darüber. Prinzipiell ist der Barbetrieb sozusagen während der gesamten Veranstaltung gewährleistet. Sie können auch jederzeit nach hinten gehen. Wir haben eine Audioübertragung, das heißt, Sie versäumen jetzt rein vom Gehörten nichts, weil hinten Boxen sind. Es gibt auch einen Fernseher, der das Bild mit überträgt. Also scheuen Sie sich nicht, nach hinten zu gehen und an der Bar vom Wirt am Graben, betreut von der Frau Besendorfer, sich ein Getränk zu holen. Da freuen wir uns auch darüber. Meine Aufgabe als Moderator ist unter anderem später, Ihre Fragen zu sortieren. Das heißt, ich schaue so ein bisschen in die Runde, wer zeigt auf, und ich werde sie dann reihen sozusagen. Wichtig wäre, wenn Sie Fragen haben, bitte diese Fragen ins Mikrofon sprechen, das Ihnen eine der beiden Damen, die hier sind, reichen wird, damit wir Ihre Frage auch als Audiodatei mit aufzeichnen können, denn sämtliche Vorträge sind im Internet nachzuhören unter kepler-salon.at. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm, ich bin Professor in Hagenberg im Bereich Mediendesign und dort haben wir auch sehr viel mit Wissenschaftsvisualisierung zu tun, was uns immer sehr freut, und daher freue ich mich auch sehr über unseren heutigen Gast, den ich ganz kurz vorstellen darf, wer ihn noch nicht kennt. Florian Freistetter ist studierter Astronom und hat insbesondere zu dem Thema, das wir heute auch besprechen werden, seine Doktorarbeit verfasst, nämlich über Asteroiden, die mit der Erde kollidieren könnten oder es getan haben. Und später untersuchte er dann die Stabilität von Planetensystemen. 2005 ging er an die Universitätssternwarte Jena und an das Astronomische Recheninstitut der Universität Heidelberg. 2008 dann hat er das Blog Astrodictium Simplex ins Leben gerufen. Kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Ganz großartiges Blog, in dem wirklich sehr viele Themen der Astronomie besprochen werden, aber auch ganz anderes, nämlich alles, was sozusagen relevant ist, scheint mir für Wissenschaft und Alltag auch. Seit relativ kurzer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt ist, gibt es auf dem Standard eine Kolumne, die Sie schreiben, die ist recht hitzig umfochten, nämlich so ein Schmarrn, kann ich Ihnen auch nur ans Herz legen, da mal reinzulesen, sind immer wieder sehr gute Kommentare, und ich glaube, Sie haben inzwischen einen Rekord in Postings, die im Anschluss des Kommentars stehen. Ja, seit 2008, glaube ich auch, war dann das erste Buch, das geschrieben wurde. Florian Freistetter schreibt heute sozusagen als Autor Sachbücher, die aber alle sich sozusagen an den interessierten Laien wenden. Mein Einstieg war damals Plädoyer für den Weltuntergang, Kravum. Sehr, sehr spannend. Das war im Kontext mit Weltuntergang 2012 und da sozusagen eine Antwort darauf verfasst, die sehr spitz und auch sehr gut formuliert war und prinzipiell sehr viel zu dem Thema an Wissen gebracht hat. Ich denke, wir werden heute in einen ähnlichen Bereich vorstoßen. Ja, 2014 wurde sein Buch Der Komet im Cocktailglas als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Kann ich auch nur empfehlen. Wirklich ein Buch, das es schafft, die Relevanz von astronomischen Erkenntnissen in den Alltag zu übertragen und das wirklich ganz fantastisch macht. Also ich habe es sehr genossen, es zu lesen, und zitiere selber auch immer wieder gern Beispiele daraus. Ja, und heute sind Sie unter anderem hier, was uns sehr freut, weil Sie Ihr neues Buch vorstellen, nämlich Asteroid Now und warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Herzlich willkommen, Herr Freistetter.
Ja, vielen Dank für die zweite Einladung schon hier in den Kepler-Salon als Astronom und noch dazu als Himmelsmechaniker, also als jemand, der sich mit der Bewegung von Himmelskörpern beschäftigt, komme ich natürlich besonders gerne überall dorthin, wo es mit Kepler zu tun hat, denn der hat natürlich die Grundlage gelegt für die Arbeit, die ich später gemacht habe. Und wie ich das erste Mal hier war, habe ich, glaube ich, gesprochen über Unsinn, der im Internet steht und über Weltuntergänge und den ganzen Unsinn, der damit in Verbindung steht. Heute möchte ich in die ganz andere Richtung gehen. Heute möchte ich über die Zukunft sprechen und zwar die Zukunft wirklich in umfassenden Sinn. Also nicht jetzt irgendwie, was nächstes Jahr passiert oder übernächstes Jahr, auch nicht, was in 50 Jahren oder 100 Jahren passiert. Ich bin Astronom, wir beschäftigen uns mit wirklich langen Zeitskalen und die Zukunft, von der ich heute sprechen will, das ist auch wirklich die lange Zukunft. Also die Frage, wird es uns in 1000 Jahren noch geben, in 10.000 Jahren, in 100.000 Jahren und was begegnen uns im Lauf dieser fernen Zukunft für Gefahren und was können wir tun, um diesen Gefahren zu begegnen? Und meine These ist eben in diesen zwei Worten des Titels zusammengefasst, Asteroid Now, Asteroiden jetzt, die Asteroiden, sind unser Weg in die Zukunft, die Asteroiden sind unser Weg zu den Sternen. Wenn wir irgendwie eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir uns mit Asteroiden beschäftigen. Das ist meine These und warum ich glaube, dass sie richtig ist, das hoffe ich Ihnen in der nächsten halben Stunde annähernd vermitteln zu können. Wir haben dann noch genug Zeit, um darüber zu diskutieren, da ich sicherlich nicht alles ausführlich erklären kann, was ich gerne erklären möchte. Die Asteroiden kennt man normalerweise nur so als Gefahr, ja, so als klassischen Hollywood-Schreck. Also immer wenn irgendwo was, wenn man in den großen Zeitungen, im Fernsehen, im Kino was über Asteroiden sieht, dann immer Asteroiden, die irgendwo auf der Erde einschlagen, die Asteroiden, die Massenaussterben verursachen, die Asteroiden, die die Dinosaurier umbringen. Und das haben die auch alles getan, ja. Also wir wissen, dass Asteroideneinschläge eine der vielen Arten von Naturkatastrophen sind, die uns auf diesem Planeten drohen. Wir wissen, dass Asteroiden in der Vergangenheit der Erdgeschichte des Öfteren für ein Massensterben gesorgt haben, unter anderem eben das vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier unter anderem ausgestorben sind, waren da noch jede Menge andere Tierarten mit dabei, nicht nur die Dinosaurier, aber die waren eben die prominentesten Opfer. Also die Asteroideneinschläge sind eine Gefahr und die wir haben es ja gesehen vor 2 Jahren, als dieser eine Asteroid über Russland in Tscheljabinsk explodiert ist. Damals ist nur großer Sachschaden angerichtet worden, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen, aber es hat uns gezeigt, dass diese Ereignisse auch heute noch stattfinden, sie werden in Zukunft stattfinden. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nicht fragen, ob in Zukunft ein großer Asteroid auf der Erde einschlagen wird. Die Frage ist eher, wann es passieren wird. Also ich möchte jetzt irgendwie keine große Panik schüren. Ja, also irgendwie so Ereignisse wie bei den Dinosauriern, wo wirklich ein globales Massensterben verursacht wird. Das sind Ereignisse, die statistisch gesehen so alle 100 Millionen Jahre ungefähr stattfinden. Also nichts, über das man sich akut Sorgen machen muss. Aber wenn man, so wie ich das tun will, über die weite Entwicklung, die ferne Zukunft spricht, dann sind das eben Dinge, die man berücksichtigen muss. Ich möchte aber heute nicht so sehr über Asteroiden als Gefahr sprechen. Das können wir dann im Laufe der Diskussion noch tun. Denn die Asteroiden nehmen bei den Naturkatastrophen eine gewisse Sonderstellung ein. Ja, also von allen Naturkatastrophen, die uns drohen, was es da gibt, irgendwie Überschwemmungen, Tsunamis, extreme Wetterereignisse, Hungersnöte, Dürren, Waldbrände, was auch immer es da alles gibt, Vulkanausbrüche, die können wir alle nicht verhindern. Ja, also man kann jetzt nicht irgendwie einen Stoppel in einen Vulkan stecken oder irgendwie einen Tsunami zurückhalten, das geht nicht. Da kann man nur irgendwie probieren, die Folgen in den Griff zu bekommen und die Vorhersagen zu verbessern. Aber Asteroideneinschläge sind insofern singuläre, außergewöhnliche Naturkatastrophen, als dass sie als einzige Naturkatastrophe in der Lage sind, wirklich das Leben auf der Erde komplett zu vernichten. Das kann keine andere Naturkatastrophe und gleichzeitig auch die einzige Naturkatastrophe sind, die wir theoretisch tatsächlich aktiv abwenden können. Das heißt, wir können etwas tun, damit ein Asteroideneinschlag nicht stattfindet. Das können wir bei keiner anderen Naturkatastrophe. Das heißt, insofern sind die durchaus auch aus wissenschaftlicher Sicht interessant und ein paar dieser Methoden der Asteroidenabwehr, wie das heißt, habe ich auch in meinem Buch erwähnt und da können wir später noch drüber reden. Ich möchte aber heute ein bisschen mehr über die Asteroiden als Chance reden, ja, also als Asteroiden als Chance für unsere Zukunft. Ich habe hier ein so ein Bild genommen, ein klassisches Science-Fiction-Bild hier, Raumschiff Enterprise, das so das Idealbild der Zukunft ist, also die friedliche Zukunft, die friedliche Eroberung des Weltalls, die Menschheit breitet sich über die Milchstraße des Universums aus, also so richtig so die Klischee-Zukunft, die man überall finden kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Zukunft, die uns bevorsteht, aber zumindest als Symbol kann es hier durchaus dienen, denn man kann sich fragen, was müssen wir wirklich tun, wenn wir langfristig auf diesem Planeten oder auch darüber hinaus überleben wollen. Denn die Zukunft wird, je länger die Zukunft dauert, desto gefährlicher wird sie. Also ich ignoriere jetzt mal alles, was so lang kurzfristig stattfindet. Ja, also jetzt all die Probleme, die wir als Menschheit jetzt in den Griff kriegen müssen, sei es jetzt irgendwie Kriege, Hungersnöte, Klimawandel, das sind alles Probleme, die uns in den nächsten Jahrzehnten drohen, die möchte ich jetzt aussparen. Ja, also ich bin mal optimistisch und gehe davon aus, dass wir das in den Griff kriegen und frage mich, was passiert dann danach? Ja, also was passiert uns danach? Möglicherweise, dass wir irgendwie unter Kontrolle kriegen müssen oder vielleicht auch nicht unter Kontrolle kriegen können, je nachdem. Also was passiert uns? Kann uns passieren? Ja, also die Asteroiden habe ich schon erwähnt. Asteroideneinschläge sind etwas, das mit Sicherheit passieren wird. Das ist in der Vergangenheit passiert, das passiert heute immer noch, wird auch in Zukunft passieren, also es werden Asteroiden einschlagen. Es kommen jeden Tag, täglich kommen ungefähr schätzungsweise so 50, 100 Tonnen Asteroiden aus dem Weltall auf die Erde. Ja, nicht am Stück, glücklicherweise, sondern eben in Form von Staub, größtenteils, also so ein Asteroidenstaub, der auf die Erde rieselt ständig, ab und zu auch größere Stücke dabei, die sieht man dann als Sternschnuppe oder auch irgendwie so als größeren Feuerball oder eben dann als sowas wie ein Chelyabinsk, als Meteor, der noch näher an die Erde rankommt. Also es kommt ständig Zeug auf die Erde runter, aber irgendwann, früher oder später, werden auch große Brocken kommen. Und wenn die Objekte ungefähr so einen Kilometer groß sind und auf der Erde einschlagen, dann hat das Ganze wirklich globale Folgen. Ja, also dann passiert das, was passiert ist, als vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgestorben sind. Dann sind die Konsequenzen des Einschlags nicht mehr auf einen bestimmten Ort beschränkt, sondern betreffen die ganze Erde. Dann wird so viel Material aufgewirbelt im Einschlag, dass sich um die ganze Erde verteilt, dass es wirklich für Jahre oder noch länger komplett finster wird. Dann sterben die Pflanzen aus, dann sterben die Pflanzenfresser aus, dann sterben die Lebewesen aus, die die Pflanzenfresser fressen. Also dann gibt es sauren Regen und alles. Also dann wird es wirklich ungemütlich. Und das ist etwas, was in Zukunft durchaus passieren kann, aber eben nicht die einzige Gefahr. Es gibt auch noch, wenn man jetzt noch ein bisschen länger in die Zukunft denkt, große Supernova- oder Gamma-Blitze. Ja, also das sind Sterne. Wenn ein Stern am Ende seines Lebens ist, keinen Brennstoff mehr hat, dann, und der groß genug ist, dann explodiert der Stern. Das nennt man im Normalfall Supernova. Wenn es ein wirklich sehr, sehr, sehr großer Stern ist, dann ist es eine Hypernova oder ein Gammablitz, das sind Ereignisse, die wirklich so gewaltig sind, wo irgendwie ein einziger Stern innerhalb von Sekundenbruchteilen die Energiemenge abgibt, die unsere Sonne während ihres gesamten Lebens abstrahlt. Also wirklich extrem energetische, hochenergetische Explosionen, die größten Explosionen, die wir bisher gesehen haben. Ja, also wir haben solche Gammablitze schon gesehen in anderen Galaxien, weit, weit weg von uns. Wenn sowas in der Nähe der Sonne stattfinden würde, und Nähe heißt hier so ein paar hundert bis tausend Lichtjahre, dann würde das auch unseren Planeten betreffen. Dann würde zum Beispiel durch das ganze Material, die starke Strahlung, die da zu uns kommt, würde die zum Beispiel die Ozonschicht beschädigt. Es würde die Atmosphäre würde beeinträchtigt werden. Da würden die Moleküle in der Atmosphäre würden verändert werden. Es gibt dann die kosmische Strahlung würde dann nicht mehr aufgehalten werden durch die Ozonschicht. Das heißt, es wäre dann auch bei uns auf der Erde ungemütlich, wenn sowas passiert. Ist auch kein kurzfristiges Problem. Ja, also wir kennen die großen Sterne in unserer Umgebung. Wir wissen, dass da in naher Zukunft, zu den nächsten 100.000, 10.000 Jahren, nichts Gefährliches zu erwarten ist. Aber darüber hinaus, früher oder später, wird auch sowas passieren. Und dann sind da die Probleme, die auf unserer Erde stattfinden, die wir auch nicht kontrollieren können. Zum Beispiel Ausbrüche von sehr, sehr großen Vulkanen, Supervulkanen sind das. Also wirklich jetzt irgendwie ein Ausbruch, nicht jetzt irgendwie so ein kleiner, simpler Vulkan, der halt ein bisschen vor sich hinraucht, sondern wirklich so ein Vulkanausbruch, wo dann wirklich genau wie bei einem großen Asteroideneinschlag das komplette System der Erde beeinflusst wird, wo dann der Auslauf des Vulkans sich um die ganze Erde verteilt wird, wo dann auch der Staub Jahrzehnte, Jahre lang die Atmosphäre beeinträchtigt. Das wird uns auch irgendwann in der Zukunft, wir wissen in der Vergangenheit von solchen Ausbrüchen, hier in Europa zum Beispiel, ja, also da die ganze in Süditalien, Neapel, die Flegreischen Felder, das sind ein Supervulkan, der halt noch aktiv ist, aber momentan halt nichts macht, aber irgendwann in Zukunft wird er auch wieder ausbrechen. Und das kann auch dramatische Folgen haben. Und dann ganz langfristig gesehen, sind natürlich die langfristigen Klimaveränderungen, die jetzt ganz unabhängig von dem passieren, was wir Menschen machen. Ja, also die Bahnen der Planeten ändern sich immer wieder ein bisschen. Die Bahn, das wusste Kepler damals noch nicht, wie er seine Planetengesetze aufgestellt hat, der ging davon aus, dass wirklich jeder Planet seine Bahn ungestört von den anderen Planeten um die Sonne herumzieht, seine unveränderliche Ellipsenbahn zieht. Heute wissen wir, dass jeder Planet jeden anderen Planet durch seine Gravitationskraft beeinflusst. Das heißt, die Bahn der Erde wird durch die Störungen der anderen Planeten wird mal größer, mal kleiner, wackelt so ein bisschen im Raum hin und her, die Erde selbst, die Achse wackelt ein bisschen hin und her. Und all das hat, das nennt sich Milankovitch-Zyklen, falls das jemand irgendwo nachschlagen möchte, das sind so Perioden, die so im 10.000, 100.000 Jahre Bereich ablaufen. Und je nachdem, wie diese Perioden zusammenspielen, ändern sich dann auch langfristig das Klima. Das heißt, da kommt es zu Eiszeiten, kommt zu Warmzeiten. Momentan befinden wir uns gerade in so einer Warmphase zwischen zwei Eiszeiten, aber auch die nächste Eiszeit wird kommen und dann wird es auch auf der Erde ungemütlich. Das heißt, wenn wir nur lang genug warten, wird unsere Erde wesentlich ungemütlicher werden, als sie heute ist. Davon kann man ausgehen. Ja, also momentan ist es noch relativ angenehm bei uns. Und selbst wenn wir uns als Menschen absolut vorbildlich verhalten und jetzt irgendwie die Umweltverschmutzung einstellen und alle Kriege beenden, früher oder später, wenn wir lang genug warten, wird die Erde ungemütlich werden. Und die Frage ist, können wir was dagegen tun? Und das ist jetzt verkürzt die These, wir müssen ins Weltall. Ja, also wenn wir uns als Spezies nur auf diesen einen Planeten beschränken, diesen einen Wohnort beschränken, dann müssen wir eben auch mit den Problemen klarkommen, die uns hier drohen. Wenn wir uns verteilen, dann haben wir wesentlich bessere Chancen. Ich habe hier zwei Bilder von Raketen gezeigt. Ja, also einmal die große Saturn V-Rakete, mit der damals die Astronauten zum Mond geflogen sind. Daneben die Ariadne 5-Rakete der Europäischen Weltraumagentur. Das waren so die besten Versuche, die Menschheit in Sachen Weltraumflug bis jetzt gemacht hat. Und die sind, um jetzt diese Probleme, die in der Zukunft drohen, zu bewältigen, das bringt nichts. Ja, also mit Raketen waren für das, was man damals machen wollte, ja, irgendwie halt schnell einen Mensch zum Mond bringen, ins Beliebten, in den All schießen, eine Raumstation bauen. Dafür kann man Raketen benutzen. Aber wenn wir wirklich jetzt eben sagen, wir wollen als Menschheit uns im Sonnensystem irgendwie ausbreiten, da bringen uns die Raketen nicht viel weiter, ja, weil so eine Rakete ist im Wesentlichen ein riesengroßer Treibstofftank, wo oben ein paar Menschen mit ein bisschen Gepäck rumfliegen können und halt einfach ein wahnsinnig irrsinniger, komplexer, teurer Aufwand, um wenig Menschen für sehr, sehr viel Geld ins All zu bringen. Das heißt, irgendwelche größeren Anstrengungen sind mit dieser Technik nicht zu erreichen. Und dass hier diese Mars-One-Mission, die jetzt gerade wieder in den Medien ist, über die sage ich am besten gar nichts, also das ist kompletter Unsinn, da können wir vielleicht irgendwie auch noch später drüber diskutieren, aber solche Konzepte helfen uns auch nicht weiter. Wir brauchen da wirklich was ganz Neues und da kommen die Asteroiden ins Spiel. Ich habe hier das Schlagwort Asteroidenbergbau, das klingt relativ nach Science Fiction, ist auch Science Fiction, wenn man es nach heutigen Maßstäben beurteilt. Die Frage ist, wie gesagt, wenn wir im Weltall irgendwas anstellen wollen, egal was, brauchen wir da Material dafür. Ja? Also wenn wir auf dem Mars uns ein Habitat bauen wollen, wenn wir uns eine richtig große Raumstation bauen wollen, wenn wir richtig große Raumschiffe bauen wollen, auf dem Mond irgendwas machen wollen, wenn wir eine Mission ausstatten wollen, die einen ankommenden Asteroid abwehren soll. Ja, egal was wir im Weltall anstellen wollen, wir brauchen dafür Material. Und das Material müssen wir derzeit mit unseren Raketen von der Erde ins Weltall bringen. Das ist teuer, das dauert lange, das ist aufwendig, das kostet viel Geld. Viel besser wäre es, wenn wir eben das Material, was wir verwenden wollen, nicht von der Erde ins All bringen müssten, sondern das dort schon vorfinden würden. Und die Asteroiden sind eben eine Möglichkeit, wo wir und wie wir dieses Material dort bekommen können. Es gibt derzeit ein paar so private Firmen, die Pläne haben über Asteroidenbergbau, die sind auch nicht wirklich realistisch. Also da geht es eher darum, wie man die Rohstoffe, die auf Asteroiden zu finden sind, auf die Erde bringen kann. Das ist auch wirtschaftlich nicht wirklich sinnvoll mit den momentanen Techniken, weil es einfach viel zu teuer ist. Aber wenn wir das Material wirklich im Weltall selbst benutzen, dann könnte das was bringen, denn bei den Asteroiden und auch bei den Kometen finden wir im Wesentlichen alles, was man brauchen könnte. Ja, das ist hier ein Bild von der Raumsonde Rosetta aufgenommen, von dem Kometen, auf dem letztes Jahr die Landung stattgefunden hat, der Komet, der jetzt gerade erforscht wird. Man sieht hier wunderbar, wie der Gas und Staub ins All kommt, weil eben diese Objekte zu einem großen Teil aus Wasser, aus Eis bestehen. Ja, und Wasser ist Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff können wir atmen, Wasserstoff können wir als Treibstoff verwenden. Das heißt, da haben wir schon mal jede Menge von dem, was man so als Grundausstattung braucht. Ja, wir brauchen im Weltall Treibstoff, wir brauchen im Weltall irgendwas, was man atmen kann. Und das finden wir auf den Kometen. Rechts sieht man einen sehr, sehr schönen Metallmeteorit. Den kann man sich im Naturhistorischen Museum von Wien anschauen. Da gibt es noch Unmengen mehr, also die größte Meteoritenschausammlung der Welt, die zu sehen ist. Und da gibt es noch viel, viel mehr dieser Metallmeteoriten, weil eben ein großer Bestandteil von diesen ganzen Asteroiden auch Metalle sind. Das heißt, wir finden dort natürlich Eisen, alles andere, wir finden die ganzen seltenen Erden, die momentan nur irgendwo in China abgebaut werden. Das heißt, im Wesentlichen finden wir in den Asteroiden alles, was man braucht, um irgendwas zu bauen. Ja, also egal, was man irgendwie konstruieren will, in den Asteroiden hätten wir das alles. Das heißt, wenn wir wirklich größere Bautätigkeit, sage ich jetzt mal, im Weltall machen würden, wäre es absolut sinnlos, das Zeug von der Erde ins All zu schaffen, sondern wir müssten uns wirklich bemühen, die Asteroiden selbst unter Kontrolle zu bekommen. Ja, also wir müssten uns bemühen, die Asteroiden selbst zu nutzen, was nicht nur den Vorteil hat, dass wir eben da die Rohstoffe haben. Denn wenn wir gelernt haben, wie wir Asteroiden nutzen können, um die Rohstoffe abzubauen, dann haben wir gleichzeitig auch gelernt, wie wir Asteroiden selbst, um das machen zu können, müssen wir natürlich zu den Asteroiden hinfliegen. Wir müssen die Bahnen von den Asteroiden verändern. Wir müssen all das machen, was wir auch machen müssen, um Asteroideneinschläge abzuwehren. Das heißt, wenn wir mal so weit sind, um die Rohstoffe der Asteroiden zu verwenden, dann haben wir auch gleichzeitig das Problem der Asteroideneinschläge gelöst. Denn dann haben wir auch technisch die Möglichkeiten, die Asteroiden irgendwie beliebig zu verändern. Das heißt, dann haben wir gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir könnten aber auch, und das wäre jetzt noch ein Schritt weiter in Richtung Science Fiction, uns einen ganz neuen Weg ausdenken, um ins Weltall zu kommen. Ja, die Raketen, wie gesagt, sind wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig kompliziert. Es macht keinen Sinn, die Rohstoffe irgendwie rauf oder runter zu bringen. Es sei denn, wir hätten wirklich einen neuen Weg ins Weltall. Und einer dieser Wege, der schon vor fast 100 Jahren erdacht worden, ist dieser Weltraumfahrstuhl. Ja, Weltraumfahrstuhl klingt klingt lächerlich auf den ersten Blick. Er ist eine Idee von Konstantin Tsiolkovsky, eine Idee, die, also Tsiolkovsky ist quasi der Vater der Raumfahrt, der als erster die Idee hatte, wie man wirklich die modernen Raketen bauen kann. Vor fast 100 Jahren hat er sich ausgedacht, hat die Raketengrundgleichung aufgestellt, die ihm beschreibt, wie man mit mehrstufigen Raketen wirklich ins All fliegen kann. Also im Prinzip die Ideen, auf denen unsere ganze Raumfahrt basiert, bevor Tsiolkovsky die ganze Theorie der Raketen ausgearbeitet hat. Die Idee, die er davor hatte, war im Wesentlichen die Idee des Weltraumfahrstuhls. Ja, also er hat sich quasi vorgestellt, was wäre, wenn man einen Turm bauen würde, der bis ins Weltall reicht. Ja, dann könnte man einfach auf den Turm nach oben klettern und wäre im Weltraum. Natürlich ist es so ein Turm zu bauen, der müsste dann wirklich irgendwie ein paar 10.000 Kilometer hoch sein. So ein Turm zu bauen, das ist nicht möglich. Das Material dafür gibt es nicht und selbst wenn es das Material gäbe, wäre das ganze Ding so schwer, dass das irgendwie in die Erdkruste einsinken würde und das würde nicht funktionieren. Aber in den 60er Jahren haben auch andere russische Wissenschaftler sich das Ganze nochmal neu überlegt und sind auf die Idee gekommen, dass man nicht unbedingt irgendwie einen Turm bauen müsste, sondern man könnte quasi vereinfacht gesagt, ein Seil aus dem Weltall hinunterlassen. Jetzt wird man sich denken, okay, so ein Seil von einem Satelliten heruntergelassen, das wird sich irgendwie um die Erde wickeln. Und das wäre dann irgendwie ein ziemliches Chaos. Das passiert dann nicht, wenn man es vom richtigen Punkt aus macht. Ja, und wo dieser Punkt ist, hat auch schon, verdanken wir auch wieder hier dem Namensgeber Kepler, der hat beschrieben, wie sich Himmelskörper umeinander bewegen. Je näher, das ist das dritte Keplersche Gesetz, je näher ein Planet an der Sonne ist, desto schneller bewegt er sich rundherum. Ja, also je weiter weg, desto langsamer. Und das Gleiche funktioniert auch, wenn man sich um die Erde rundherum bewegt. Das heißt, die Raumstation zum Beispiel ist knapp 400 Kilometer weit weg von der Erdoberfläche. Die braucht knapp 1,5 Stunden einmal rundherum. Je weiter man weggeht von der Erde, desto langsamer bewegt man sich rundherum. Und irgendwo gibt es einen Punkt, wo die Umlaufgeschwindigkeit um die Erde genauso lang dauert wie eine Drehung der Erde um ihre Achse. Das heißt, die Erde dreht sich einmal in 44 Stunden um ihre Achse und bei einem gewissen Punkt, der ungefähr so bei 36.000 Kilometer Entfernung liegt, bewegt sich auch ein Satellit 24 Stunden einmal rundherum. Das heißt, die bewegen sich dann synchron und wenn ich von diesem Punkt aus ein Seil zur Erde spannen würde, dann wird das sich nicht rumwickeln, sondern einfach quasi immer mitgehen. Und das klingt nach Science Fiction, aber rein von der Technik, also das ist von den 60er Jahren an bis heute ausgearbeitet worden. Man weiß, wie die ganze Dynamik aussehen muss, man weiß, wo man das machen muss, man weiß, wie lang das Seil sein muss, man weiß auch, dass das rein von der Statik hier alles funktioniert. Also die ganze Theorie dahinter, die ist wirklich im Detail ausgearbeitet. Das weiß man, das funktioniert. Das Einzige, was noch fehlt, um so ein Ding zu bauen, ist im Wesentlichen das Material. Man braucht ein Material, das stark genug ist, um dieses wirklich zehntausende Kilometer lange Seil bauen zu können. Da gibt es auch schon Fortschritte, also die Kohlenstoff-Nanoröhren wären so ein Material, das stark genug wäre, wenn man diese Dinger lang genug konstruieren könnte, was man momentan noch nicht kann, was aber durchaus möglich erscheint. Also wenn man da jetzt gezielt dran forschen würde, was momentan nicht passiert, dann ist es wirklich eine Technologie, die in ein paar Jahrzehnten im Wesentlichen machbar wäre. Es gibt irgendwie Arthur C. Clarke, Physiker und Science-Fiction-Autor, der dieses Konzept auch sehr vertreten und populär gemacht hat. Der wurde mal gefragt in einem Interview, wie lange es dauern wird, bis der erste Weltraumlift gebaut wird. Der hat gemeint, ja, ungefähr 10 Jahre, nachdem alle aufgehört haben, darüber zu lachen. Ja, also im Wesentlichen ist das immer noch der Status. Ja, also wenn es jemanden gäbe, der bereit wäre, das Geld auszugeben für dieses Ding, was natürlich wahnsinnig viel Geld wäre, ja, also das ist nicht billig, so einen Weltraumlift zu bauen, dann könnten wir so ein Ding auch haben, ja. Und dann wäre die Raumfahrt viel, viel billiger, ja. Also dann könnten wir wirklich in großen Mengen Sachen rauffahren, runterfahren. Das wäre dann wirklich ein komplett neuer Zugang in All, mit dem wir dann wirklich dann könnten wir da eben im Weltall große Sonnenkraftwerke bauen. Ja, wir könnten unseren ganzen Energiebedarf, den wir jetzt irgendwie auf der Erde decken müssen, mit Kraftwerken im Weltall decken, die wesentlich mehr Sonnenenergie einfangen könnten. Also dann wären wirklich diese ganzen Science-Fiction-Technologien von großen Raumstationen, das wäre dann alles möglich, wenn wir so einen Weltraumlift hätten. Ganz kurz noch, bevor wir dann zur Diskussion kommen, die Asteroiden, die könnten uns auch wirklich komplett neue Wege zu den Sternen selbst eröffnen. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir müssten uns irgendwie über die Erde hinaus ausbreiten. Das Problem ist, im Sonnensystem gibt es nicht mehr viel Platz, wo wir hin können. Ja, also da ist alles andere ist noch viel schlechter als auf der Erde hier. Ja, also auf der Venus kann man nicht wirklich wohnen, da hat es 500 Grad und irgendwie eine Atmosphäre, die kein Mensch atmen kann. Auf dem Mars ist es viel zu, da ging es noch halbwegs. Da müsste man sich halt irgendwie eine vernünftiges Habitat bauen, das auch gegen die Strahlung abgeschirmt ist, die dort auf dem Planeten auf der Oberfläche herrscht, weil der Mars keine Atmosphäre hat, die das abhält. Da würden wieder die Asteroiden helfen, die uns das Material liefern, um sowas zu bauen. Aber ansonsten ist es dann schon wieder düster. Also die ganzen anderen Himmelskörper sind nicht wirklich bewohnbar. Wir könnten überlegen, zu anderen Planeten, bei anderen Sternen zu fliegen. Das natürlich, die sind wahnsinnig weit weg. Ja, also da kann man nicht wirklich hunderte Lichtjahre weit weg. Und da würde, also wenn man jetzt mal von ähnlichen Science-Fiction-Technologien wie Warp-Antrieb oder Wurmlöcher, die alle nicht wirklich nicht machbar sind, das ist wirklich Science-Fiction, da braucht man sich jetzt irgendwie keine Hoffnung drauf machen, dass das funktioniert. Aber es gibt ja auch wieder Technologien, die auch schon in den 50er, 60er Jahren ausgearbeitet worden sind, die im Wesentlichen darauf basieren, dass man ein Raumschiff mit Unmengen Atombomben antreibt. Ja, also das war so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sich überlegt hat, vielleicht so ein bisschen noch aus schlechtem Gewissen, was können wir mit den Atombomben noch anstellen, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, wie irgendwie Menschen umbringen. Und da haben sich Wissenschaftler überlegt, man könnte wirklich eben, das ist ja so ein Konzept, wo man dann, da werden quasi so kleine Atombomben quasi rausgeschossen, zur Explosion gebracht und da hinten am Raumschiff ist so eine große Absorberplatte dran, die diese Schockwellen der Atombombe aufnimmt und sich daran dann vorwärts stößt. Also man braucht natürlich sehr, sehr viele Atombomben. Ist auch alles theoretisch durchgerechnet, wie viel es braucht, dass man dann eine vernünftige Beschleunigung zusammenbekommt. Es gab sogar Tests dazu, also nicht mit echten Atombomben, sondern mit konventionellen Bomben. Man hat da halt wirklich so Testraumschiffe durch die Gegend gesprengt und geschaut, ob das funktioniert. Also hat da wirklich auch dran geforscht, weil mit der Technik könnte man wesentlich schneller reisen. Ja, also da könnte man irgendwie in ein paar Monaten durchs ganze Sonnensystem fliegen und zu den nächsten Stern, zu Alpha Centauri, bräuchte man dann irgendwie nur noch 100 Jahre, 1000 Jahre. Also das ist wesentlich schneller machbar, aber die Forschung wurde dann eingestellt, als dann die ersten Atomwaffensperrverträge geschlossen worden sind in den 60ern, wo dann halt alle atomaren Aktivitäten im Weltall im Wesentlichen eingestellt worden sind. Aber das wäre auch so eine Möglichkeit, wo man eben die Technik dazu, die wäre mit dem, was wir heute wissen, machbar. Und wenn wir uns dann eben, wenn wir die Asteroiden, sagen wir mal, schon unter Kontrolle gebracht hätten, dann könnten wir so einen Asteroid nehmen, den bräuchten wir nur ein bisschen aushöhlen. Das Material dazu haben wir, das ist im Asteroid drin. Könnten wir uns mit dem Material in dem Asteroid so ein schönes Habitat reinbauen, dann so einen Atombombenantrieb hinten dran packen und dann so eine Mannschaft von ein paar tausend Leuten, irgendwie, die müssten halt irgendwie so 2, 3, 4 Generationen aufs All fliegen und wären dann beim nächsten Stern. Also auch das wäre, das ist Science Fiction, aber in dem Fall Science Fiction, die mit der Technik, die wir heute beherrschen, machbar ist, ja. Also das ist jetzt irgendwie, da fehlt es quasi, da fehlt es nicht an der Technik, sondern es fehlt, sagen wir mal, das Problem ist, dass wir uns quasi als Gesellschaft einem Projekt zuwenden müssten, von dem wir wissen, dass wir das Ende des Projekts nicht mehr erleben werden. Also das ist eher ein philosophisches, soziologisches Problem und kein technisches, an dem solche Sachen scheitern. Genauso, das ist dann wirklich, sage jetzt nicht mehr so viel dazu, wir könnten sogar mit Hilfe von Asteroiden das Ende der Sonne selbst überleben. Ja, also die Sonne wird immer heißer, die Sonne dehnt sich immer weiter aus. Irgendwann wird es zu heiß auf der Erde, weil die Sonne zu groß wird. Und auch hier könnten wir mit heutiger Technik, die wir heute beherrschen, und mit Asteroiden dafür sorgen, dass wir könnten die Erde selbst verschieben. Ja, also wir könnten die Erde langsam von der Sonne wegrücken lassen, sodass sie wirklich die nächsten 5, 6 Milliarden Jahre immer in der angenehmen Temperaturbereich bleibt. Wie gesagt, alles, was wir über Asteroiden bis jetzt wissen, ist schon recht viel. Aber wenn wir all das machen wollen, was ich jetzt hier kurz angedeutet habe und über das wir uns noch ein bisschen genauer sprechen werden danach, dazu müssen wir halt noch viel mehr wissen. Ja, die meisten Asteroiden, wir kennen knapp 600.000 ungefähr, die meisten Asteroiden kennen wir so wie auf diesem Bild, als irgendwie Punkt, ja, also irgendwie als Punkt auf irgendeinem Foto. Wir haben eine Handvoll von Asteroiden, da sind glaube ich irgendwie fast alle drauf, die wir aus der Nähe gesehen haben, 2 oder 3 fehlen auf dem Bild, haben wir wirklich aus der Nähe gesehen. Ja, also wirklich von den 600.000 Asteroiden, die wir kennen, von denen wir deren Existenz wir bis jetzt wissen, haben wir irgendwie knapp ein Dutzend wirklich aus der Nähe gesehen, dass wir wirklich Details von denen kennen. Und das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig, um irgendwas Vernünftiges anstellen zu können mit den Asteroiden. Es wird ein bisschen besser, es passiert gerade ziemlich viel. Momentan ist eine Raumsonde unterwegs, der NASA, Dawn heißt die, die erreicht jetzt gerade Ceres, den größten Asteroid im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars. Das sind gerade ganz aktuelle Fotos. Eine andere Raumsonde, sind hier die Bilder von Rosetta beim Kometen, die auch vor kurzem gemacht worden sind. Eine andere Raumsonde wird jetzt im Juli den Pluto erreichen, auch den größten Asteroid oder einen der größten Asteroiden im Kuipergürtel hinter Neptun. Das sind auch aktuelle Bilder. Und für die nächsten, es gibt auch schon, wie in Zukunft sind auch größere Projekte geplant, dass es so eine Modell einer Raumsonde der NASA, die soll einen kleinen Asteroid einfangen, wirklich also mit diesem Schlauch, der stülpt sich dann quasi so drüber über so einen 2-3 Meter großen Asteroid, dann wird der zum Mond gebracht, in der Umlaufbahn um den Mond ausgesetzt, dann können die Astronauten dahin fliegen, haben dann quasi so ihren Privatasteroid vor der Haustür, den sie dann in Ruhe erforschen können, auseinandernehmen können, eben als Vorstufe für all diese ganzen Projekte, die ich da vorgestellt habe. Das heißt wirklich der Weg in die Zukunft führt über die Asteroiden, das ist meine These, die wir jetzt dann noch genauer diskutieren können, beziehungsweise wenn Sie dann noch mehr über das Ganze wissen wollen, das habe ich in meinem Buch, all das, was ich jetzt hier noch ganz kurz angesprochen habe, habe ich da ausführlich besprochen, beziehungsweise in meinen anderen Büchern auch noch, oder wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie hier nach, in meinem Blog, meinem Podcast, schreiben mir eine E-Mail, oder am besten Sie fragen mich einfach jetzt, weil dafür bin ich hierher gekommen, dass wir über Asteroiden diskutieren und über die Zukunft, die uns hoffentlich noch lange bevorsteht. Vielen Dank.
Ja, ich darf ganz kurz darauf hinweisen, dass eben selbiges Buch Asteroid Now hinten beim Bücherladen Alex, den Sie dort im Eck finden, sozusagen gerade vom Chef verkauft werden. Ich schätze mal, Herr Freistetter widmet auch gerne.
Ja, klar.
Dann kann man gleich persönlich was machen. Das können wir dann im informellen Gespräch im Nachhinein gerne machen. Ja, wir sind jetzt sozusagen bei den Fragen. Ich würde ganz kurz mal mit einer anfangen. Und zwar habe ich vor relativ kurzer Zeit, ich glaube 2 Monaten, von einem verwegenen NASA-Wissenschaftler gehört, dass man einen Weltraumlift sehr wohl bauen könnte, aber am Mond, und zwar mit jetziger Technik. Und dort einen Prototypen machen könnte, mit dem man einfach mal austestet, wie wäre es, den Mond zu beliefern und was abzuschicken von dort.
Natürlich, also Weltraumlift ist jetzt nicht auf die Erde beschränkt, den kann ich im Prinzip auf dem Mond genauso bauen wie auf der Erde. Natürlich, sagen wir mal der Mond ist kleiner, hat eine geringe Anziehungskraft. Das heißt, ist generell leichter. Also, haben wir gesehen, wie die Astronauten sind ja mit der Saturn V, mussten sie von der Erde los. Vom Mond sind sie mit ihrem wesentlich kleineren Teil losgekommen. Das heißt, am Mond sind viele Dinge einfacher. Das Problem ist halt, auch auf dem Mond ist so ein Weltraumlift ein ziemlicher Materialeinsatz. Und das wäre halt rein, wenn man es jetzt wirklich vernünftig und nachhaltig angehen würde, würde man halt wirklich mal auf der Erde anfangen. Und wenn man mal so einen Weltraumlift hat, der von der Erde rausgeht, dann kann man wirklich, also wenn man das genau durchrechnet, also das Ende des Weltraumlifts von der Erde wäre ungefähr fast dort, wo das Ende vom Weltraumlift vom Mond wäre. Das heißt, man wenn man wirklich dann mal so einen Weltraumlift hat, der von der Erde ins All führt, dann kann ich von dort dann auch gleich wieder einen zum Mond bauen, dann habe ich quasi wirklich eine Schienenverbindung, kann man fast sagen, von der Erde bis zum Mond. Also dann, ich kann dann auch vom Weltraumlift von der Erde aus, wenn ich da wirklich die kann ich auch nutzen als Startrampe quasi, weil wenn ich da auf dem äußersten Ende von diesem Lift bin, habe ich durch die Zentrifugalkraft schon so eine Geschwindigkeit, dass ich quasi im Prinzip ein Ding ohne Antrieb von dort einfach wegschleudern kann und dann bis zum Saturn, glaube ich, kommt man damit. Ja, also das heißt, wenn man so einen Weltraumlift von der Erde mal hätte, dann hat man im Prinzip den Rest von Sonnensystem sowieso schon mal in Reichweite. Also es wäre, ich glaube, bevor man fängt, auf dem Mond irgendwas zu testen, ich glaube, es wäre wirklich vom müsste man sich wirklich genau durchrechnen, wie das vom Materialaufwand wäre. Aber ich glaube, wir sollten wirklich auf der Erde anfangen. Das ist, weil man da muss alles losgehen, solange wir noch nicht irgendwo anders sind.
Also ich habe mal im Zuge eines Projektes, haben wir uns da mal beschäftigt mit dem Thema und haben dann überlegt, was würde denn passieren, wenn da diese Konstruktion in der Atmosphäre quasi steht. Ja. Habe ich ja mit Blitzschlägen praktisch permanent zu tun.
Ja, und der
Jetstreams, die da dran rubbeln und solche Sachen haben wir halt überlegt gehabt.
Das haben sich auch die Leute, die sich über den Weltraumlift Gedanken gemacht haben, überlegt. Was oft gefragt wird, ist, was passiert, wenn da irgendwie ein Flugzeug dagegen fliegt und so weiter. Also das ist dem Weltraumlift vollkommen egal. Ja, also ich meine, das ist nicht umsonst, um so ein Teil zu bauen, braucht man wirklich ein extrem starkes Material, also stärker als alles andere. Das heißt, das Flugzeug, was gegen den Weltraumlift fliegt, das ist das Flugzeug kaputt, aber der Weltraumlift nicht. Ja. Also das, sonst würde das sowieso nicht funktionieren. Natürlich muss man sich Gedanken darüber machen, was passiert, wenn da jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Ding ist ja dann wirklich irgendwie, geht er dann 35.000 Kilometer hoch oder was dann weiterrechnet, so muss dann noch irgendwie 120.000 Kilometer lang sein im Wesentlichen, so dieses Seil, wenn da welche Asteroiden oder Satelliten vorbeikommen. Das Ding ist, also man kann mit so einem Weltraumlift ausweichen, denn da fährt er jetzt nicht irgendwie so eine Fahrstuhlkabine hoch und runter oder sowas, eine kleine, sondern das dauert auch irgendwie ein paar Tage, bis man da irgendwie rauf und runter ist. Im Wesentlichen kann man sich das vorstellen, wie so, dass man da so eine Art ein großer ICE-Zug, der da quasi rauf und runter fährt halt. Also wirklich ein größeres Ding. Und wenn man da jetzt größere Massen rauf und runter bewegt, wenn man wieder auch irgendwas von oben runterholen, dann erzeugt es sowieso schon Schwingungen in dieser Struktur und die muss man sowieso kontrollieren können. Ja, das heißt, man muss sowieso eine Möglichkeit haben, die Schwingungen im System zu kontrollieren. Und wenn man das kann und weiß, hier kommt jetzt ein Asteroid vorbei oder hier kommt ein Satellit vorbei, dann kann ich diese Schwingung einfach so machen, dass der halt wirklich einfach dann aus dem Weg schwingt, wenn das Teil vorbeikommt. Das heißt, auch da gibt es Unmengen wissenschaftlicher Artikel drüber, wo sich Leute genau Gedanken gemacht haben, wie man das kontrollieren kann. Also das ist durchaus alles, also die ganzen Sicherheitsaspekte, die sind so weit untersucht und unter Kontrolle, wie man halt da irgendwie die unter Kontrolle haben kann. Ja, also ich kann auch jeden Flughafen in die Luft sprengen, wenn ich es drauf anlege. Also da ist natürlich der Weltraumlift nicht besser oder schlechter drin als jede andere Struktur. Aber im Großen und Ganzen sind die Gefahren geringer als die Gefahren, die halt bestehen, wenn ich jetzt Astronaut auf irgendwie Riesenmengen wesentlichen Sprengstoff setze und hoffe, dass ich da irgendwie ohne kaputt zu gehen in die Atmosphäre gesprengt werde. Also da sind die Gefahren doch besser.
Also damit man vielleicht eine Idee hat, ich habe gestern kurz ein bisschen Research gekriegt zum Thema auch, der Faktor wäre sozusagen, was es kostet, ins Weltall zu kommen, würde von einem Kilogramm, das momentan $15.000 kostet in etwa, also so viel kostet es, ein Kilogramm jetzt ins Weltall zu bringen, auf ca. 90 Cent käme man runter. Also doch ein erkläglicher Betrag. Ist, glaube ich, der Lift selber nicht reingerechnet, sondern geht es um die Energie, die man benötigt. Gut, ich schaue in die Runde. Gibt schon erste Fragen? Da haben wir eins und dann haben wir zwei. Dann haben wir Nummer drei. Und sonst einfach zeigen, vier, fünf, jawohl. Okay, ich hoffe, ich habe es alle noch im Blick. zuerst kommt der Herr hinter Ihnen, Entschuldigung.
Also ich habe eine technische Frage und eine blöde Frage. Die technische Frage ist, wie groß muss ein Asteroid sein, der in Südafrika einschlägt, damit wir was spüren, wenn der einschlägt? Und wie groß müsste ein Asteroid sein, der die Erde zerbrechen lassen könnte, und könnten Mikroben überleben auf einer zerbrochenen Erde? Und die blöde Frage ist, anscheinend hat sich noch niemand überlegt, einen Asteroiden abzulenken, um die Erde zu treffen, um all unsere Probleme wie Peak Dead, Peak Oil, Klimawandel und Ebola zu lösen mit einem Schlag. Danke.
Also zur ersten Frage, kommt natürlich darauf an, was man unter Spüren versteht. Ja, also es reicht irgendwie, selbst wenn es irgendwie ein kleiner Asteroid ist, der in Südafrika einschlägt, der nicht mal in Südafrika irgendwas tut, spüren wir das hier, zum Beispiel wird hier irgendwie auf der Hohen Warte die Erdbebensensoren spüren. Ja, also das, ich nehme an, es ging um wirklich katastrophale Folgen hier bei uns. Da ist es wirklich so, die Grenze bei ungefähr hängt von der Zusammensetzung ab, ja, also ob das irgendwie Metall ist oder Stein ist oder eher Eis ist, was da einschlägt, aber so typischerweise so um 1000 Meter groß, ja, also wenn das Teil ungefähr einen Kilometer groß ist, das einschlägt, dann ist es wirklich egal, wo es runterkommt, ist auch egal, ob es auf dem Land oder im Ozean runterkommt, dann wird wirklich so viel Material so hoch geschleudert, dass es sich, je höher es kommt, desto weiter kann sich der Staub durch den Einschlag um die Erde verteilen. Und bei einem Kilometer ist dann ungefähr die Grenze, wo dann wirklich eben die Folgen global sind. Ja, also alles sowas irgendwie, alles was so wenn es halt irgendwie nur ein paar hundert Meter groß ist, da würden wir hier nichts mitbekommen, wenn es irgendwo auf der anderen Hälfte der Erde einschlägt. Aber so ein Kilometer, das ist so der Grenzwert. Was die Mikroben angeht, also zuerst mal die Frage, was mit die Erde auseinanderbricht. Da braucht man wirklich, damit die Erde komplett kaputt geht, muss man im Wesentlichen eine zweite Erde draufschmeißen. Ja? Also wirklich etwas, das ungefähr so groß ist wie die Erde selbst. Also reicht auch der Mars ungefähr. Ja? Also halt wirklich ein großer Himmelskörper und ja, da die gibt es halt nicht. Also wir kennen alles, was so groß ist, kennen wir im Sonnensystem und wissen, dass es nicht kommt. Was die Mikroben angeht, wir wissen, dass es wirklich solche Organismen gibt, die so extrem sind, dass sie wirklich kilometertief im Gestein überleben können, völlig autark, ohne irgendwelche Sonne, sonst irgendwas. Die holen sich ihre Energie durch chemische Vorgänge im Gestein, das heißt, die kennen wir. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn jetzt da irgendwie so ein größerer Asteroid auf der Erde einschlagen würde, dass dann im Gestein, das solche Mikrolebewesen enthält, ins All geschleudert wird. Die können dann vielleicht auch im All überlegen für lange Zeit. Das heißt, es wäre theoretisch durchaus möglich, dass eben auf diese Art und Weise Mikroben verteilt werden über Sonnensystem. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ja, also gibt wissenschaftliche Arbeiten, die sich überlegt haben, wie oft in der Vergangenheit was auf der Erde eingeschlagen ist und wie viel sich dann verteilt haben könnte. Also das ist schwer nachzuweisen, aber theoretisch bestünde die Möglichkeit. Und jetzt habe ich vergessen, wie die blöde Frage war. Nein, ich hab's. Ach, das, ja, ja. Es ist, jein, doch, jein, es gab schon Überlegungen dazu. Ich meine, natürlich, wenn man, das ist die Überlegung, die quasi so im Hinterkopf bei jeder Überlegung der Asteroidenabwehr drinsteht, wenn ich einen Asteroid so weit kontrollieren kann, um ihn eben von einer Kollision mit der Erde abzubringen, dann kann ich natürlich auch einen Asteroid so weit kontrollieren, um ihn erstmal kollidieren zu lassen, was natürlich dann vermutlich, ich weiß jetzt nicht, was die diversen Verteidigungsministerien dieser Welt so erforscht haben, aber ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere Himmelsmechaniker im Pentagon oder sonst wo schon mal durchgerechnet hat, ob man nicht vielleicht irgendwie auch Asteroiden irgendwie auf Russland oder China umlenken kann. Aber natürlich, wenn das wäre vermutlich eins von den weniger absurden Sachen, die Leute dort durchrechnen wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist halt da muss man das wirklich extrem genau wissen, weil sonst, wenn man sich damit nur ein bisschen verrechnet, dann landet das Ding halt dann vielleicht doch irgendwie in Washington und in Moskau. Also das ist halt etwas, was man halt wirklich doch so gut unter Kontrolle haben muss. Ich nehme nicht an, dass das ein realer Plan ist, sowas zu machen.
Ich hätte eine Frage zum Weltraumlift. Es wäre doch auch einfach möglich, vom Mond herunter auch einen Lift zu machen. Der zeigt uns immer dieselbe Seite, aber bekanntlich hat er ja verschiedene Abstände zur Erde.
Richtig, also eine direkte Verbindung vom Mond zur Erde, die funktioniert nicht. Ich meine, das sieht man ja auch schon, wenn man jetzt irgendwie auf dem Mond selbst anschaut, der steht halt irgendwie an verschiedenen Positionen des Himmels und so weiter. Das heißt, das funktioniert nicht, weil er auch irgendwie mal näher, mal weiter weg ist. Das heißt, man müsste wirklich eben einen Weltraumlift haben, der im geostationären Punkt, genau mit Umsteigen, also im geostationären Punkt der Erde verankert ist, in einem Weltraumlift, der im geostationären, also im lunarstationären Punkt des Mondes dann quasi verankert ist, und dann halt quasi, wenn man da mal, muss man quasi so mit Umsteigebahnhof irgendwo im Weltraum, eine Raumstation, das heißt, man würde dann quasi von der Erde mit dem Weltraumlift irgendwie zu einer Raumstation fliegen, dort umsteigen zum Mond-Weltraumlift und von dort zum Mond fliegen. Das würde funktionieren, aber eine direkte Verbindung, das wäre dann dynamisch nicht stabil, also das würde sich dann würde es wirklich zu gröberen Verwicklungen kommen.
Wir haben hier eine Frage, bitte.
Ich hab eine Frage. Sie haben gesagt, dass Sie, dass vielleicht einmal 1000 Leute oder 1000 Menschen oder mehr sich auf die Reise machen. Aber da braucht es ja doch auch einen Stoffkreislauf, weil die können ja unterwegs da nichts mitnehmen. Oder ich meine, da muss man alles mit haben und das muss ja irgendwie Wasser, Luft.
Richtig, also es geht jetzt nicht so, wenn man irgendwie ein paar Monate zum Mars fliegt, wo man halt im Wesentlichen alles einpacken kann und dann halt irgendwie 6 Monate unangenehm beengt irgendwo lebt, aber dann halt irgendwie da ist, sondern da muss man sich wirklich halt ein komplettes Habitat bauen, also dass es wirklich unabhängig existieren kann. Also es gab so, ich glaube 93 war das schon, so ein Versuch in den USA in der Wüste, wo sie so Biosphäre 2 hieß das Ding, habe ich dann auch in meinem Buch noch genauer beschrieben, wo man halt schon mal probiert hat, so wirklich eine unabhängige Welt zu bauen, die halt komplett abgekoppelt von der Außenwelt existiert. Und sowas müsste man halt quasi auch im Inneren von so einem großen Asteroiden, den kann man sich quasi aushöhlen. Und dann hat man halt seine eigenen irgendwie Treibhäuser, Gärten, seinen eigenen Kreislauf, wo halt irgendwie alles erzeugt wird, sodass man halt wirklich im Wesentlichen unabhängig von allem anderen existieren kann. Das ist natürlich eine Frage, wie viele Menschen braucht man damit, dass es irgendwie genetisch sich ausgeht alles. Da schwanken auch die Zahlen irgendwie zwischen 1000 und 10.000 für eine Population. Und natürlich könnte man das irgendwie auch mit weniger Leuten machen, da halt irgendwelche gefrorenen Eizellen mitnehmen und dann, wenn man ankommt, das Ganze nochmal aufmachen. Oder da gibt es wirklich Ideen genug. Es gibt auch irgendwie Leute, die sagen, man sollte nur Roboter und Eizellen losschicken und wenn die dann ankommen, ziehen die Roboter die ersten Leute groß und so weiter. Also da gibt es Ideen gibt's genug dazu, aber es stimmt schon, also man kann da jetzt nicht einfach irgendwie Vorräte einpacken für 1000 Jahre Reise, sondern man muss sich wirklich eine Umwelt schaffen, die 1000 Jahre überleben kann. Also das ist wirklich nötig dafür, das stimmt.
Okay, sind wir in der Reihenfolge rum. Dann haben wir hier eine Frage, bitte.
Ja, es war da kürzlich das Projekt Mars One in den Medien. Ein Projekt, das sozusagen schon 2024 Menschen zum Mars schicken soll, auf Nimmerwiederkehr, also ohne Rückfahrtticket, wo sich tausende Leute schon dafür gemeldet haben, zum Mars zu fliegen und nicht mehr zurückzukommen. Ein Österreicher ist auch in der engen Wahl. Wie groß ist der Unsensfaktor von diesem Projekt oder ist da wirklich auch was
Realistisches
dran?
Ich würde es über 100% einschätzen, den Unsensfaktor. Das Ding ist, also das Mars One ist halt im Wesentlichen ein PR-Projekt. Also dieser Bas Landdorp, wie der Chef heißt von diesem Projekt, dieser Stiftung, der hat irgendwie eine Werbefirma in den Niederlanden. Wenn man probiert, konkret herauszufinden, wie halt irgendwie die Technik dahinter aussehen sollte, dann findet man nicht viel. Ja, also es soll irgendwie schon, ich glaube irgendwie 2015 sollten schon die ersten Menschen, also die wollen zuerst auf der Erde irgendwelche Habitate bauen, auch irgendwo in der Antarktis, wo dann mal getestet werden soll. Das sollte schon 2015 losgehen, ist mal noch nichts passiert. Es sollte 2018, sollten die ersten Satelliten zum Mars geschickt werden und Rover zum Mars geschickt werden, die dann da irgendwie mal schon so Vorabforschung machen. Da wurden jetzt irgendwie die Aufträge, die dann mal irgendwie pro forma vergeben wurden, dann irgendwelche Firmen, die sie bauen, die wurden schon wieder zurückgezogen und nicht verlängert. Man muss sich da anschauen, irgendwie die Statistik, ja, also es ist bis jetzt gab es 15 Landeversuche auf dem Mars von Sowjetunion, Russland und USA und einmal von Großbritannien. Das sind 53% waren erfolgreich. Ja, und alle erfolgreichen waren von der NASA. Ich glaube irgendwie Mars 3 von Russland ist einmal irgendwie 10 Sekunden überlebt auf der Oberfläche oder so. Generell alle Mars-Missionen, nicht nur Landen, sondern alle Mars-Missionen zusammengenommen waren irgendwie 51% erfolgreich. Das heißt, es ist nicht einfach zum Mars zu gelangen. Und damit Mars One funktioniert, die wollen da schon irgendwie 6-7 Missionen hinschicken vorab, die dann da irgendwelche Häuschen absetzen quasi für die Kolonisten, damit die dann irgendwie auch schon alles da haben, wenn sie ankommen. Also da muss man nicht nur einmal erfolgreich am Mars landen, sondern irgendwie ein paar Dutzend Male. Und das alles, wenn es nicht mal irgendwie die großen Raumfahrtagenturen wirklich gut unter Kontrolle haben, eine private Stiftung auch mit dem ganzen Geld, die haben irgendwie 6 Milliarden veranschlagt dafür. Rosetta, diese Mission zum Kometen, die hat irgendwie 1,1 Milliarden gekostet. Die 6 Milliarden wollen sie doch eine Fernsehshow auftreiben. Dann haben sie das ganze Problem mit der Strahlung und so weiter. Ja, also wir wissen erst seit kurzem, jetzt seit Curiosity von der NASA auf dem Mars rumfährt, wissen wir genau, wie die Strahlungswerte da ausschauen. Also das, was irgendwie als oberster Grenzwert der Strahlungsdosis festgelegt ist für europäische Astronauten, das sind irgendwie 1000 Millisievert oder sowas, fürs ganze Leben, was die abkriegen dürfen, das wird man da auf dem Mars in ein paar Monaten abkriegen. Ja, also im Wesentlichen, vor allem, es ist auch, selbst wenn es alles klappen würde, was es nicht tut, ja, also da gibt es auch wie von MIT hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, wo die wirklich alles durchgerechnet haben und gezeigt haben, das funktioniert so nicht. Selbst wenn es funktionieren würde, wäre es wirklich extrem dumm, ja, wenn die fliegen dorthin und dann sind sie dort und dann sterben sie und dann war es das. Also wenn man wirklich zum Mars hin will, dann sollte man es wirklich halt irgendwie probieren, irgendwie ein bisschen nachhaltig zu gestalten, weil es bringt uns nichts, wenn wir dann irgendwie 20 tote Menschen auf dem Mars haben. Schöner wäre es wirklich halt eine dauerhafte Präsenz auf dem Mars irgendwie aufzubauen. Und das geht halt nicht, wenn wir da irgendwie Menschen hinschicken, die dann nach irgendwie 5 Jahren an Krebs alle sterben. Also drum bin ich halt dafür, dass wir zuerst halt die Sache mit den Asteroiden unter Kontrolle kriegen. Weil wenn wir... Das ist das Problem, was ich mit der Mission habe. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die extrem fasziniert sind davon. Natürlich, wenn Astronaut werden, zu anderen Planeten fliegen, das ist was extrem Faszinierendes. Und es gibt wahnsinnig viele Menschen, die genau davon träumen, zu Recht, weil es ein wahnsinnig großartiger Traum ist, sowas, ja. Das ist auch, finde ich, ich bin voll dafür, dass wir zum Mars fliegen und das irgendwie den Mars bemannt untersuchen. Das Problem ist halt, dass meiner Meinung nach bei so einem Projekt wie Mars One, was von Anfang an, wenn man vernünftig darüber nachdenkt, nur scheitern kann, dass da eben diese Träume ausgenutzt werden, missbraucht werden, weil all diese Menschen, die sind buchstäblich bereit, ihr Leben zu opfern für diesen Traum. Und die werden enttäuscht werden, weil die werden nicht zum Mars fliegen, die werden nicht mal die Chance kriegen, auf dem Mars zu sterben, die werden einfach, da wird nie was zum Mars fliegen. Das heißt, all diese Menschen, die da jetzt wirklich Unmengen Geld gespendet haben, die da wirklich ihr Leben darauf ausgerichtet haben, die ihren Familien erzählt haben, die sich von ihren Kindern erzählt haben, dass sie dann in 10 Jahren weg sein werden und nie mehr wiederkommen werden. Also all diese Menschen, die da wirklich ihr Leben so sehr dafür ausgerichtet haben, die werden dann enttäuscht werden. Und wenn für alle nachfolgenden vernünftigen Projekte wird es dann umso schwerer werden, irgendwas auf die Beine zu stellen, weil dann eben all die Menschen, die so begeistert sind, enttäuscht sind, all die Menschen, die Geld gegeben haben, wenn sie denken, warum soll man jetzt nochmal irgendwo Geld ausgeben dafür, das ist dann wieder irgendwie so Schwachsinn. Also das ist halt das Problem, was ich halt mit Mars One habe, dass da eben wirklich dieser große Menschheitstraum der Eroberung des Weltalls quasi für PR-Aktionen missbraucht wird. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich mit der Mission habe.
Danke, wir haben da eine Frage, jetzt weiß ich gerade, wo das Mikrofon... Das hast du schon, danke.
Ich würde gerne die zeitliche Komponente ansprechen. Also wir haben jetzt die Technologie ungefähr, dass wir halt kleinste Proben von den Asteroiden zurückbringen. Dorthin zu fliegen, um industriellen Bergbau zu betreiben, ist eine ganz andere Dimension. Und das Erz abzubauen, ist ja erst die halbe Miete. Da brauche ich ja dann, wissen wir Linzer, dass man aus Erz Stahl macht, braucht man Stahlwerk. Und dann habe ich auch erst das halbfertige Produkt mit Stahl. Allein brauche ich ja dann nur irgendwas, wo das Endprodukt
drauf ist. Braucht die Föster Weltraumprogramm, genau.
Ja, und um die Föster zu bringen, ist ja auch Aufwand. Und jetzt probieren wir bei der Marslandung, wie du gesagt hast, seit 50 Jahren, sage ich mal, ungefähr mit 50% Erfolgsquote. Das heißt, ich nehme das jetzt mal vorweg und ich würde gerne deine Einschätzung hören, wenn man das in Angriff nehmen will, Asteroiden umzulenken, abzubauen, Kolonien, Wälder zu bauen, da sprechen wir nicht von Jahrzehnten, da sprechen wir von Jahrhunderten.
Es ist im Wesentlichen, es kommt im Wesentlichen darauf an, was wir, wie ernsthaft wir das Ganze angehen wollen. Also die ganzen Technologien, die vorhanden sind, es gibt ja jede Menge wissenschaftliche Überlegungen, wie man jetzt zum Beispiel Asteroiden kontrollieren kann, wie man die Bahnen von Asteroiden verändern kann, damit die halt irgendwie nicht mit der Erde kollidieren. Also diese Asteroidenabwehr, da haben sich ja sehr, sehr viele Wissenschaftler schon sehr, sehr lange Gedanken gemacht und sehr ernsthaft Gedanken gemacht. Da die Techniken, die sind im Wesentlichen da. Ja, also wir wissen, es gibt irgendwie 10, 20 verschiedene Methoden. Ich habe da ein paar in meinen Büchern vorgestellt, aber da gibt es wirklich von wirklich ganz, ganz simpel, wie wir ein irgendwas auf dem Asteroid draufschmeißen, das halt irgendwie schneller, langsamer wird, bis hin zu so komplexeren Sachen, wo es darum geht, den irgendwie mit Laser, mit kleinen Satelliten zu umkreisen, die mit Lasern draufschießen, dass man was verdampft und so weiter und der Rückstoß den Weg. Also, da gibt es Unmengen verschiedener Methoden, die alle verschiedene Arten funktionieren und die alle technisch mit dem, was wir jetzt wissen, machbar wären, wenn wir sagen würden, okay, wir machen das jetzt. Ja, also es würde uns nichts daran hindern zu sagen, wir fliegen los und verändern die Bahnen des Asteroiden. Also es gibt irgendwie es gibt so ein Projekt von der ESA, von der Europäischen Raumfahrtagentur, die sowas geplant haben, aber auch nur jetzt halt provisorisch. Also es ist halt das Problem. Das ist halt die Raumfahrtagenturen alle Gelder von, die Gelder über die Politik verteilt werden und für die Politik ist halt irgendwie ein Problem, was nicht innerhalb der nächsten 4 Jahre stattfindet, kein Problem. Ja, also das heißt, das ist halt irgendwie schwer, die zu überreden, da Geld dafür auszugeben. Das heißt, im Prinzip wäre es natürlich, wenn wir jetzt quasi das drauf anlegen würden, dann wäre es, würde ich mal sagen, so eine Mission, dass wir eben den Asteroid mal die Bahn verändern, das wäre in 10, 20 Jahren machen. Das, was die NASA macht mit dieser Asteroid Retrieval Mission, die wollen ja quasi sich so einen kleinen 2 Meter Asteroid einfangen, den zur Erde schleppen, das soll ja glaube ich schon irgendwie 2020 losgehen oder sowas. Und dann hätten wir halt irgendwie so einen kleinen 2 Meter Asteroid in der Mondumlaufbahn, den kann man schon leicht auseinandernehmen. Also da kann man irgendwie hinfliegen. Das heißt, so im kleinen Maßstab ist das alles, also Asteroidenbahnen verändern, auch die Asteroid irgendwie die Komponenten irgendwie auseinanderklauben, das alles einsammeln, abbauen. In kleinem Maßstab, also sagen wir mal testhalber, ist das alles durchaus zusammen in den nächsten, so im, innerhalb der nächsten 50 Jahre, sage ich mal, möglich. Wenn es jetzt wirklich so um den großindustriellen Maßstab geht, also wirklich irgendwie wirklich viel Material rausziehen, um da jetzt irgendwie Raumstationen zu bauen und so weiter, das ist wieder eine andere Geschichte. Da, wie gesagt, glaube ich wirklich, dass das nur dann funktioniert, wenn wir schon einen vernünftigen Weg ins Weltall haben zuerst. Also da bräuchte wirklich zuerst eben sowas wie den Weltraumlift oder irgendeine ganz andere Erfindung, die vielleicht noch keiner gemacht hat bis jetzt. Dann solange wir sowas nicht haben, ist glaube ich auch irgendwie so die Föste im Weltraum, die wird erst dann existieren, wenn wir dann diesen anderen Weg ins Weltall gemacht haben. Also im kleinen Maßstab wäre das durchaus in den nächsten Jahrzehnten machbar. Und alles andere hängt davon ab, was wir Menschen in der Zukunft, wie wir es uns da einrichten.
Ich habe noch eine Frage zu dem Weltraumlift auch. Man kann man sich das dann auch so vorstellen, wie sozusagen den Stein an der Schnur, den man dann schleudert. Entsteht da auch eine Art Fliehkraft, die
also man kann
dann nach außen zieht? Oder
wie im Prinzip schon, also im Prinzip, man kann sich das so vorstellen. Also die ursprüngliche Idee, wie Tsiolkovsky darauf gekommen ist, das war, der hat den Eiffelturm gesehen. Man hat sich überlegt, was wäre, wenn wir jetzt noch so einen Turm immer weiterbauen. Ja, also man kann sich überlegen, wenn ich jetzt, stellen wir uns diesen Turm, der nicht existieren kann, der immer weiter nach oben geht, wenn ich den hochklettere, ja, je weiter ich von der Erdoberfläche wegkomme, desto schwächer wird die Anziehungskraft der Erde. Aber je weiter ich draußen bin, desto stärker wird die Zentrifugalkraft, mit der ich rumgeschleudert werde. Ja, und irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich quasi genau so schnell herumgeschleudert werde, dass ich die Geschwindigkeit habe, die ich brauche, diese erste kosmische Geschwindigkeit, die ich brauche, um die Erde zu umkreisen. Und das ist eben genau dieser geostationäre Punkt in 36.000 Kilometer Höhe. Genau da sind die beiden Kräfte so austariert, dass es reicht. Das heißt, man kann auch von einem Weltraumlift runterfallen. Ja, ich muss wirklich, so, wenn ich jetzt irgendwie auf einem Weltraumlift, sagen wir mal, nur 10.000 Kilometer hochkletter und dann runterhüpfe, dann falle ich runter auf die Erde zurück. Ja, ich muss wirklich genau diese Höhe erreichen. Wenn ich dann kann ich wirklich einfach vom Weltraumlift aussteigen und würde genau von der Fliehkraft die Geschwindigkeit bekommen, die ich brauche, um den zu umkreisen. Und wenn ich dann noch darüber hinausgehe, dann wenn ich man kann es dann wirklich noch so austarieren, dass man die Idee ist, dass man ein Seil macht, das quasi genau an diesem geostationären Punkt am dicksten ist und immer dünner wird, je weiter es zur Erdoberfläche geht und umso dünner wird, darüber hinausgeht. Das heißt, man baut im Wesentlichen kein Seil, das nur von dem einen Punkt nach unten geht, sondern man baut ein Seil, das von diesem Gleichgewichtspunkt nach unten und hinaus ins All geht. Das heißt dann, wenn ich das lang genug mache, das muss auf der anderen Seite muss ein bisschen länger werden, aus physikalischen Gründen, weil dann die Erdanziehungskraft noch schwächer wird. Im Wesentlichen ist es dann irgendwie 110.000 Kilometer lang. Und dieses Seil würde dann quasi komplett, ohne dass es irgendwo verankert ist, immer stabil um die Erde herumfliegen, weil sie ist an beiden Enden die Fliehkräfte und Gravitationskräfte genau aufheben. Und dann kann ich da eben wirklich stabil rauf und runter fahren und habe dann eben auch wirklich am äußersten Ende die große Fliehkraft, die mich dann halt wirklich bis zum Saturn schleudern kann. Also diese Fliehkraft, die auf dem Seil wirkt, das ist eben auch das, was den Weltraumlift erst wirklich halt als Raumfahrtvehikel tauglich macht. Ja, also da habe ich dann, die sind quasi nur dazu da, um den halt wirklich auszutarieren, weil ich brauche irgendwo ein Gegengewicht. Das heißt, ich kann entweder direkt auf dem Gleichgewichtspunkt, also im geostationären Orbit, könnte ich halt irgendwie so einen großen Asteroiden hinsetzen, der mir das quasi als Gegengewicht festhält, oder eben ich mache den so lange, dass halt das ganze Gewicht, was nötig ist, um das auszutarieren, halt über das andere Ende des Seils verteilt ist. Da gibt's, kann ich auf beide Arten machen. Aber ich brauche halt wirklich immer irgendwie irgendwo einen ein Gegengewicht. Aber der Punkt, wo ich halt dann die Geschwindigkeit erreicht habe, dass ich in der Umlaufbahn um die Erde bin, das ist der Punkt, der geostationäre Punkt in knapp 36.000 Kilometer. Das ist der Punkt, wo die Fliehkraft genau ausreicht, dass ich in der Geschwindigkeit um die Erde rum bin.
Es gibt ja auch dort Satelliten, die geostationär
genau
sind in dieser Höhe.
Genau.
Und immer uns dieselbe Seite und denselben Punkt über uns stehen, so können.
Genau, das ist der Sinn des geostationären Punkts, weil wenn man die ganzen Fernsehsatelliten, es wäre irgendwie blöd, wenn ich so einen Satellit habe, der irgendwie wie die Raumstation irgendwie in 400 Kilometer Höhe ist, der irgendwie 1,5 Stunden rundherum braucht, dann müsste ich halt mit meiner Satellitenschüssel andauernd irgendwie hinterher und das bringt es. Also ich brauche wirklich einen Satelliten, der immer am gleichen Punkt am Himmel zu sehen ist und das ist eben genau der geostationäre Punkt. Das heißt, ein Satellit, der da sitzt, der ist von uns aus gesehen immer am gleichen Punkt und darum hängen da eben auch die ganzen Kommunikationssatelliten rum.
Und die zweite Frage, gehe ich richtig in der Annahme, dass es eigentlich nur vom Impuls immer abhängt, wenn ich eine Ablenkung im Weltraum erzeugen will? Wenn zwei Satelliten zusammenstoßen, dann kann ich aufgrund ihrer Masse und Geschwindigkeit die Ablenkung berechnen.
Genau, ja, also es ist halt irgendwie das Newton'sche Gesetz, also irgendwie Kraft, ja. Kraft ist eine Änderung des Impulses. Ist eine
relativ einfache
genau.
Sache.
Genau. Also ich habe, sobald ich irgendwie, ich ändere entweder die Geschwindigkeit oder ich ändere die Masse. Also ich kann entweder Masse von mir schmeißen oder meine Geschwindigkeit ändern und das erzeugt eine Änderung in der Kraft. Also das ist das, was im Weltall irgendwo, worauf es ankommt. Also nur die Änderung des Impuls spielt eine Rolle.
Hatte ich mal als Prüfungsbeispiel. Ja.
Da hinten ist noch jemand.
Da haben wir auch jemanden, der war vorher.
Der da war ganz hinten in der Ecke. Ja,
kommt zu Ihnen gleich, ist dann der Übernächste sozusagen. Bitte.
Zum Stabilisieren der geostationären Satelliten wird Energie gebraucht. Wäre so ein geostationäres Seil stabil oder würde man auch ständig zur Korrektur Energie verbrauchen?
Also in dem Fall braucht so ein Weltraumlift braucht natürlich jede Menge Energie, weil ich ja auch, ich muss ja auch irgendwie einerseits natürlich, um halt die diversen Ausgleichsbewegungen zu machen, Korrekturenmanöver zu machen. Aber ich muss ja auch irgendwie, es bringt ja nichts, wenn ich nur das Seil habe, ich muss ja dann irgendwie auch hoch und runter fahren. Das heißt, die brauchen dann auch Energie, diese die Fahrstuhlkabinen quasi. Und da könnte man, da gibt es auch verschiedene Methoden, diese Energie bereitzustellen. Man könnte, es gibt zwei Wege. Entweder man holt die Energie von der Erde, also da gibt es die Möglichkeit, dass man quasi in der Bodenstation, also quasi dem Abflug, dem Weltraumfahrstuhlhafen oder wie das immer dann heißen wird, keine Ahnung, wo die losfahren, da könnte man große Laser aufstellen, die dann von der Erde aus auf auf Kollektoren, die auf dem Fahrstuhl sitzen, drauf feuern. Das heißt, die Laser übertragen die Energie auf die Fahrstuhlkabine, weil ich kann so ein Kabel legen durch den Fahrstuhl, das wäre der Widerstand zu groß für diese 10.000 Kilometer, das wird nicht funktionieren. Und mit dieser Energie, die von der Erde kommt, kann ich halt dann den Fahrstuhl betreiben und auch den Weltraumlift selbst steuern. Und sobald ich dann hoch genug bin, kann ich die Sonnenenergie, die aus dem All kommt, benutzen. Das heißt, da gibt es zwei verschiedene Methoden, die man nehmen kann. Und das ist auch alles durchgerechnet, das funktioniert auch alles. Also Energie gibt es genug für den Weltraumlift, den man sich holen kann.
Aber dieses Seil wäre selbst nicht stabil.
Es kommt darauf an, also im Prinzip schon natürlich rein von der Theorie her wäre es schon stabil, aber natürlich in der Praxis muss ich natürlich irgendwie Auswirkungen haben, wenn ich die Kabine habe, die hoch und runter fährt, gibt es da Reibungen, es gibt Schwingungen, wo Energie verloren geht und so weiter. Also dass da in der Realität geht Energie verloren, die ich dann irgendwo wieder reinstecken muss.
So, wir haben jetzt da eine Eckerfrage und dann ist hier vorne ein Herr, genau. Aber zuerst kommt hier jemand.
Okay. Ja, also ich habe jetzt gerade vorher die Gedanken gehabt, wenn wir über zusammenstoßende Satelliten geredet haben, auch der Gedanke Weltraumschrott ist ja auch schon ein großes Problem für die Raumfahrt. Könnte man nicht auch einmal versuchen, in die Richtung Weltraumschrott zu entsorgen und da sozusagen vom kleinen Maßstab auf größere Dimensionen Asteroiden ablenken, in die Richtung was machen? Vielleicht auch als Himmelsmechaniker kommt ja irgendwie in die Richtung, oder?
Also Weltraumschrott ist ein Problem, wird auch untersucht. Also es gibt, ich war vor ein paar Jahren auf einer eigenen mehrtägigen Konferenz, die sich nur mit Weltraumschrott beschäftigt hat. Also das ist wirklich was, wo die Leute sich Gedanken machen drüber. Das Problem ist einerseits, dass es immer, selbst wenn wir jetzt sofort sämtliche Aktivitäten im Weltraum einstellen würden, wird der Weltraum schon trotzdem immer mehr werden, weil das Zeug, was da rumfliegt, das zerlegt sich immer weiter. Das heißt, die Teilchen werden immer mehr und mehr. Und jeder Raketenstart, ja, also so eine Rakete, da habe ich irgendwie Treibstoff, der dann friert und weggeht. Ich habe irgendwie Raketenstufen, die da oben irgendwie rumhängen. Also ich habe, jeder Raketenstart erzeugt Unmengen an Weltraumschrott. Und wenn man in der Hinsicht wäre schon mal ein neuer Weg ins All, ein guter Weg, um das zu reduzieren. Und andererseits muss man sich auch überlegen, wie man den los wird. Das Problem ist halt, alles, was man sich so vorstellt, irgendwie so ein Satellit, der irgendwie rumfliegt und halt irgendwie dahin fliegt, das eine sammelt, das andere. Das ist halt, da ist halt, da oben ist wahnsinnig viel Platz, ja. Also der Weltraum ist groß und im Wesentlichen brauche ich, um irgendwie einen Teil Weltraumschrott einzusammeln, brauche ich ein Satellit. Ja, und irgendwie, um den Satelliten zu starten, erzeuge ich irgendwie 100 neue Weltraumschrottteile, um einen Teil einzusammeln. Das heißt, da muss man sich wirklich irgendwie was überlegen, dass man halt wirklich, man bräuchte halt einen Weg, um Objekte ins All zu bringen, ohne vorher irgendwie von der Erde loszufliegen. Das heißt, da bräuchte man halt wieder irgendwie eine Industrie, die schon im All existiert, von der aus ich dann irgendwie eine große Raumstation, wo ich dann wirklich von dort aus meine Satelliten starten kann, die dann irgendwie rumfliegen, den Schrott einsammeln und so weiter. Das heißt, auch wenn man den Weltraum schon so kurzfristig, kann man das Problem beherrschen, indem man halt irgendwie mit gibt von der ESA und von der NASA gibt, die haben wirklich Radarprogramme, wo die wirklich schon so Zentimeter große Schrottteilchen haben, die schon alle im Blick und wissen, wann wo was vorbeikommt. Und die ISS muss auch ab und zu mal so kleine Ausweichmanöver fliegen, um halt da irgendwie nicht getroffen zu werden. Aber wenn man das langfristig in den Griff kriegen will, dann, wie gesagt, brauchen wir wirklich wieder irgendwie auch irgendwie einen anderen Zugang zum Weltall, weil momentan alles, was wir tun, um ins All zu kommen, erzeugt immer neuen Schrott.
Nun, es gibt da in die Richtung ja auch zum Thema Asteroiden ablenken die Idee mit dem Laserstrahl und könnte man das nicht, mein Gedanke so in die Richtung kleinhaft, mit einem Laserstrahl genauso diesen Weltraumschrott sozusagen abbremsen, dass er dann verglühen
kann? Im Prinzip schon, also rein physikalisch müsste man durchrechnen, welche Teile man machen könnte. Ich denke, das wäre dann vermutlich eher ein politisches Problem, weil wenn jetzt die NASA sagt, wir bauen einen Laser, mit dem wir von der Erde aus Weltraumschrott verdampfen, dann werden die restlichen Länder vielleicht sagen, nein, das haben wir jetzt ein Problem damit, wenn ihr das macht. weil vielleicht schießt sie mit dem Laser dann auch auf andere Sachen. Also, weil ich kann damit irgendwie auch auf einen Intaktsatelliten schießen damit, ja. Also das ist eher nicht unbedingt ein physikalisches Problem, sondern eher ein politisches Problem, sowas dann zu machen.
Wir haben da vorne eine Frage, ich wollte ganz kurz, wenn ich ganz kurz dazwischen noch was fragen darf, und zwar, es sind ja zwei Sachen, die, also einerseits wäre es wahrscheinlich ein globales Projekt, kann man das so sehen? Es ist ja nicht von einer Nation zu stemmen, von einer Nation kann es wahrscheinlich nicht alleine finanzieren, könnte niemals vermutlich.
Ich nehme also, das ist die einzige Chance, die ich sehe, dass ein Weltraumlift in sagen wir mal, mittelfristig realisiert wird, ist, wenn irgendjemand so wie Bill Gates oder sowas hergeht und sagt, so, ich sterbe jetzt irgendwie in 10 Jahren und davor gebe ich euch noch irgendwie ein paar Milliarden, baue ich so einen Weltraumlift hin. Also dass irgendwie so eine Nation oder eine NASA, ESA irgendwie sagt, dass da glaube ich nicht dran. Also ich glaube, so ein Weltraumlift, das ist wirklich sowas, da braucht es wirklich irgendjemanden, der privat, ohne irgendwelche die ganzen politischen, gesellschaftlichen Strukturen drin hängt, die halt irgendwie, wenn damit, bevor die ESA irgendwas machen kann, dann müssen irgendwie, muss irgendwie Jahrzehnte in sämtlichen Mitgliedsländern alles irgendwie abgefragt werden. Das heißt, es ist wahnsinnig kompliziert. Also, die einzige Chance, die ich auf eine mittelfristige Realisierung von so einem Weltraumlift sehe, ist wirklich, dass irgendjemand, ein reicher Philanthrop ankommt und sagt, ich baue euch das.
Okay. Mal schauen, Warren Buffett vielleicht. Ich wollte ganz kurz noch eine andere Frage stellen. Ich glaube, wir haben noch nicht drüber geredet. Dieser Lift kann ja nicht überall stehen. Wo müsste man den eigentlich platzieren auf der Erde, damit er quasi überhaupt funktionieren kann?
Also der muss im Wesentlichen, der so ein Weltraumlift, die Bodenstation muss im Wesentlichen irgendwo am Äquator sein, damit das funktioniert. Und idealerweise wäre das zum Beispiel, wenn es jetzt im Ozean wäre, also wenn die Bodenstation quasi schwimmen würde, weil dann kann ich natürlich gleich schon mal durch die Bewegung schon die Schwingungen unter Kontrolle kriegen. Außerdem habe ich dann keine politischen Probleme. Wenn der Äquator geht durch Südamerika, durch Afrika durch. Wenn es da jetzt irgendwo auf einem Land steht, dann ist quasi der Weltraumlift auf dem Hoheitsgebiet des einen Landes und selbst dann gibt es dann auch wieder jede Menge Potenzial für politische Streitereien und wenn der halt irgendwo in internationalen Gewässern steht, ist das politisch wesentlich sinnvoller. Auch meteorologische Gründe, warum das da irgendwie im Ozean besser ist. Also vermutlich würde die Bodenstation von so einem Weltraumlift irgendwo eine Art großer Hafen dann irgendwo am Äquator im Meer sein.
Außer also es kommt dann auch mit dem U-Boot und stellt unter Wasser.
Ja, da vermutlich, ja, wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie ein paar Aufpasser geben, die runter
umfahren. Ich habe nur zwei Fragen. Die eine Frage ist die Energiegewinnung. Um wie viel einfacher wäre die Energiegewinnung im Weltall gegenüber der Erde, da ja Projekte in der Wüste ja momentan auch scheitern am Wasser etc. Und die Verteilung dieser Energie auf der Erde. Wir sind jetzt horizontal im Weltall. Und haben uns nur überhaupt keine Gedanken gemacht, wie wir es überhaupt auf der Erde verteilen. Und wir sind mit der Energiegewinnung auf der Erde erst am Anfang und kommen da auch nicht weiter, wenn wir da Öl brauchen etc. Und dieses ganze Geld, was da investiert werden würde, würde ich für die Energiegewinnung auf der Erde verwenden. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich habe noch keine Antwort gefunden auf die Vernichtung der Erde oder die, wo es ungemütlich wird, bei der nächsten Eiszeit, wie uns da die Asteroiden helfen.
Zum ersten Punkt mit der Energiegewinnung. Also es wäre insofern einfacher, das im Weltall zu machen, weil ich dann natürlich bin ich unabhängig vom Wetter, ich bin unabhängig von Tag und Nacht. Das heißt, ich habe da wesentlich mehr Möglichkeiten, die Sonnenenergie zu gewinnen. Ich habe auch hier, das Problem ist, auf der Erde habe ich auch, klar, man kann das irgendwie in die Wüste bauen, aber das hat dann wieder die üblichen politischen Probleme und ansonsten, wobei jetzt hier, wenn man sich irgendwie in Bayern, jedes Mal, wenn ich im Zug von Deutschland herkomme, fahre ich durch Bayern durch, wo auf den Feldern überall die Solarkollektoren rumstehen, dann hätten wir quasi diese Flächen wieder übrig und könnten irgendwie Nahrung anbauen. Also, es ist, ich meine, diese Solarkraftwerke, Energiekraftwerke im Weltall, die sind nur unter der Voraussetzung sinnvoll, dass eben dieser Weltraumlift existiert. Ja, also wenn wir diesen leichten Zugang ins All haben, wo es wirklich kein Problem ist, diese großen Mengen an Material ins All zu bringen, dann macht es auch Sinn, solche Dinge ins All zu bauen. Sonst in der aktuellen Situation macht es keinen Sinn, das stimmt. Und dann wäre das Ganze viel zu teuer und viel zu ineffektiv. Transportieren kann man die Energie auch dann. Also da gibt es dann, kann man das genauso, wie man die Energie mit Laserstrahlen raufbringt, kann man sie auch wieder runterbringen. Das funktioniert dann auch. Also wenn man mal so weit ist, dann würde das schon funktionieren. Aber wie gesagt, nur unter der Voraussetzung, dass eben dieser einfache und billige Weg ins Weltall schon da ist. Sonst bringt natürlich nichts. Und was die zweite Frage zu den Eiszeiten angeht, da also kommt darauf an, die Asteroiden helfen uns da insofern nicht, also die Eiszeiten abwenden, also ein Asteroid kann keine Eiszeit verhindern, oder vielleicht schon, also wenn man den irgendwie, müsste man es irgendwie auf die richtige Art und Weise kollidieren lassen, aber das ist dann wieder mit Klimamanipulation, das wird sehr kompliziert. Also, aber sie helfen uns insofern, als dass wir, das war der Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, solange wir nur auf der Erde bleiben, sind wir auf Gedeih und Verderb all dem ausgeliefert, was uns hier passiert. Und sobald wir irgendwie auch noch anderswo sind, dann fällt es uns leichter, irgendwelche Sachen ein bisschen abzufedern. Das heißt, insofern da helfen uns eben die Asteroiden, weil sie eben den Weg uns ins All bereiten. Man kann es immer noch, wenn man sich die ganz, ganz langfristigen Klimaprobleme anschaut, das war der Punkt, den ich am Ende nicht mehr ausgeführt habe, der in meinem Buch noch genauer drin steht, wo es natürlich darum geht, wie man die Bahn der Erde verändern kann durch Asteroiden. Das geht auch mit heutiger Technologie. Das ist halt auch ein Projekt, das irgendwie ein paar hunderttausend Jahre dauern würde, wenn man es durchführt, aber man kann auch wirklich die Bahn der Erde selbst durch die Manipulation von Asteroiden verändern gezielt und so eben auch für diese ganz langfristigen Klimaperioden, die halt durch das immer heißer werden der Sonne erzeugt werden, verändern. Also das geht auch, aber der Eiszeit an sich verhindern kann man durch Asteroiden nicht, das stimmt. Man kann nur, da in dem Fall die Asteroiden können uns helfen, die Konsequenzen der Eiszeit so zu ertragen, dass sie uns nicht mehr komplett treffen als Spezies.
Ich habe noch eine Frage zur interstellaren Raumfahrt. Die Sonde New Horizon, die jetzt in diesem Jahr Pluto erreichen wird, ist 10 Jahre ungefähr unterwegs gewesen. Ich glaube 2005 gestartet.
2006 im Januar, glaube ich.
2006. Also die hat für eine Distanz von geschätzte 5 Milliarden Kilometer 10 Jahre gebraucht. Und würde sie jetzt aber weiterfliegen mit dieser Geschwindigkeit, sie ist, glaube ich, so ziemlich die schnellste Sonde, die je gebaut worden ist, würde sie mit dieser Geschwindigkeit weiterfliegen, würde sie zu Alpha Centauri 50.000 Jahre fliegen. Wenn es jetzt gelänge, die Geschwindigkeit, mit der wir heute durchs Weltall fliegen, um den Faktor 100 zu steigern, dann wäre das eine Geschwindigkeit von 10 Millionen Stundenkilometer ungefähr, dann würde dieses Raumschiff immer noch 500 Jahre zu Alpha Centauri fliegen. Was mich jetzt interessieren würde, wie realistisch wäre es mit heutigen Methoden, also chemischer Antrieb, Sie haben gesagt Impulsantrieb mit Atombomben, wirklich ein interstellares Raumschiff, wenn man wirklich den gesamten Willen der Menschheit dahinter setzen würde, zu starten. Es würde natürlich nur mit Generationsraumschiffen gehen, weil selbst 500 Jahre sind mehr als 10 Generationen. Wie realistisch wäre das mit heutiger Technik?
Also, wie gesagt, es reicht im Prinzip die Technik der 1950er Jahre. Dieses Projekt, was ich kurz angesprochen habe, ist das Projekt Orion, hieß es damals, was sich eben diverse amerikanische Wissenschaftler damals überlegt haben. Freeman Dyson war einer davon, der lebt heute, glaube ich, sogar noch. Also wirklich einer der großen Astronomen der damaligen Zeit. Die haben sich damals das wirklich sehr, sehr im Detail angeschaut. Ja, also das sind im Prinzip Baupläne und wissenschaftliche Arbeiten, die im Wesentlichen fertig schubladisiert vorliegen, um so ein Raumschiff zu bauen, das eben dieser nukleare Pulsantrieb, wie das offiziell heißt. Also das, die Pläne dafür, die existieren im Prinzip. Und da, wenn man eben so ein Raumschiff bauen will, das wird dann quasi konstant mit einem G, also mit der Erdbeschleunigung, die Hälfte des Wegs beschleunigen, dann hält man kurz an, dreht um und bremst die restliche Hälfte mit einem G wieder ab. Und das mit diesem nuklearen Pulsantrieb, wird man das eben hinbekommen, so da wird die Reisezeit irgendwie, ja, halt so im Bereich dieser ungefähr 100 bis 1000 Jahre, also 500 Jahre ungefähr grob liegen. Also das ist, wie gesagt, da bräuchte es keine wissenschaftliche Grundlagenarbeit mehr dazu. Es bräuchte natürlich jede Menge irgendwie technische Ingenieursdetailsarbeit und so weiter, um das Ganze hinzukriegen. Aber im Wesentlichen ist es ausgearbeitet. Ja, also man müsste nur sagen, wir wollen das und wir bezahlen das. Dann hätten wir das. Ja, die Lebenserhaltungssysteme Afrikas, haben wir keine Ahnung. Ja, also es gab dieses Projekt Biosphäre 2, was halt unter ganz anderen Voraussetzungen damals gemacht worden ist. Also da hat man halt irgendwie, da wollte man irgendwie so eine Modellwelt irgendwie nachbauen mit verschiedenen Klimazonen und alles, aber im Prinzip Ich würde mal sagen, das stimmt natürlich, dass da keine konkreten Pläne existieren, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt unter großartige Zukunftstechnologie einordnen, sondern irgendwie so ein Lebenserhaltungssystem, das würde ich sagen, das ist etwas, was man mit genügend Engagement hinbekommen würde. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass da fundamentale Probleme drin sind, die uns hindern, sowas zu machen. Also wie es jetzt nicht. Also es ist jetzt irgendwie kein zum Beispiel Weltraumlift, da brauchen wir wirklich irgendwie, da müssen wir erstmal irgendwie diese Kohlenstoff-Nanoröhren, ansonsten da müssen wir wirklich nochmal konkret ein neues Material erforschen, das funktioniert. Bei so einem Habitat müssen wir halt ja jede Menge kniffligen Kleinkram hinkriegen, der natürlich vermutlich auch lange brauchen wird, bis wir das hinbekommen, aber jetzt nichts, wo man irgendwie was fundamental Neues erfinden muss, um das zu machen. Also durchaus jetzt irgendwie im Bereich unserer bestehenden Technologie, zumindest meiner Einschätzung nach.
Also ich kann im Prinzip bei den Thesen sehr viel abgewinnen. Was ich mich immer wieder frage, wenn ich über solche Dinge nachdenke, ist, würde der Mensch glücklich werden dort? Also das frage ich mich schon bei den Mars One-Leuten, die noch am ehesten einer erdähnlichen Situation ausgesetzt wären, würden sie jemals hinkommen. Aber würde der Mensch glücklich im Weltall? Also wir haben jetzt doch einige Zeit lang in der ISS Astronauten, die da herumfliegen und Astronautinnen. Wie geht's uns damit? Also man merkt dann so, der Körper so richtig geschaffen scheint er dann ja langfristig auch nicht zu sein, natürlich dafür. Wie würde man das umgehen auf Dauer?
Ja, also muss ich sagen, die Situation in der Raumstation ist eine ganz andere. Also das ist ja wirklich, da herrscht eben Schwerelosigkeit. Da ist irgendwie eine sehr, sehr beengte Umgebung. Die Leute sind dort irgendwie, die haben da wirklich einen mehr oder weniger Minute für Minute durchgearbeiteten Arbeitsplan. Das heißt, die machen da keinen Urlaub, sondern die sind da wirklich, die arbeiten da im Wesentlichen nonstop da oben, haben keine Privatsphäre. Also das ist schon wirklich eine Extremsituation, die man dann, wenn man sich jetzt irgendwie vorstellen würde, man hätte jetzt wirklich so ein großes Habitat, das dann auch mit der entsprechenden Beschleunigung unterwegs ist, dass wir eben keine Schwerelosigkeit haben, das wäre dann vielleicht wieder anders. Aber natürlich kann kein Mensch sagen. Also wir sind bis jetzt von allen Menschen, die irgendwie auf dieser Welt bis jetzt gelebt haben, haben irgendwie, wie viel waren es, 12 den anderen Himmelskörper betreten, irgendwie ein paar Dutzend, hundert haben die Atmosphäre der Erde verlassen und all die anderen Milliarden haben diesen Planeten nie verlassen. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was passiert. Das ist durchaus was, wo sich dann vielleicht irgendwie eher die Philosophen und die Psychologen Gedanken machen müssen. Also es gibt diese, was viele Astronauten berichten, das ist dieser sogenannte Overview-Effekt. Das heißt, das ist das, was so ziemlich alle Astronauten berichten, dass wirklich sobald sie im Weltall sind, dann wirklich von dort aus mit ihren eigenen Augen live die Erde als Ganzes sehen. Dass das wirklich dauerhaft psychologisch in ihnen was verändert, dass sie dann wirklich irgendwie nach einer gewissen Zeit, nachdem sie ständig diese Erde wirklich so, wir kennen die Erde ja nur hier als von mittendrin, aber wir können sie nicht irgendwie in ihrer Gesamtheit von außen betrachten und die, dass sie, sobald die wieder zurückgekommen sind, dass die wirklich alle einen komplett anderen Blick auf die Welt haben, dass irgendwie diese ganzen, dass die ganzen Nationalismen irgendwie alle weg sind, dass irgendwie die Umweltschutzgedanke viel stärker ist. Das heißt, also die ganzen Astronauten, die da oben waren, die haben danach wirklich so, die kommen wirklich als andere Menschen zurück. Und da ist natürlich die Frage, was passiert, wenn das jetzt nicht nur irgendwie 100 Menschen auf der Erde so geht, sondern vielleicht irgendwie 100.000 Menschen so geht, die diesen Effekt spüren. Ob sich dann irgendwie unsere Einstellung insgesamt ändert. Aber das ist, wie gesagt, das ich glaube, das kann man dann erst beantworten, wenn es soweit ist.
Also gibt es ja diesen Klassiker, ne, von den Astronauten mit der Apollo, was die 13, ich weiß es nicht, die gesagt haben, wir haben den Mond gesucht und dann haben sie dieses Foto gemacht, ich glaube Apollo 9 war das sogar, die den Dawn of the Earth gemacht haben und dann gesagt haben, sie haben den Mond gesucht, aber die Erde gefunden und dass das sozusagen eine komplett neue Perspektive eben erzeugt, dass man da eben erkennt, man ist
ja, wenn
im riesigen Weltall eigentlich alleine hier und wir haben nur uns.
Klar, jedes Mal, wenn die Menschheit irgendwas Neues entdeckt, ich meine, das hat ja auch irgendwie hier die Perspektive der alten europäischen Welt hat sich auch geändert durch die Entdeckung der neuen Welt damals. Ja, also das war auch eine ganz andere Sache. Also jedes Mal, wenn wir Menschen was entdecken, ändern wir uns insgesamt. Und da bin ich echt überfragt, ob wir glücklich werden, was passiert. Ich denke, wir sollten es auf jeden Fall ausprobieren. Beziehungsweise ich denke, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als es auszuprobieren, weil bis jetzt, solange es irgendwas zu erforschen gab, haben wir es immer irgendwie gemacht. Also wir haben noch nie aufgehört. Wir haben nie gesagt, jetzt reicht's, jetzt hören wir auf, sondern wir haben immer weitergemacht. Und ich denke, das werden wir auch in Zukunft machen.
Wir haben da eine Frage. Ich würde ganz kurz vielleicht da drüben an der Wand, wenn Sie kurz aufzeigen, wenn Sie das Mikrofon wollen. Genau, also immer schwer zu beschreiben.
Von wegen Beengtheit auf so einer Raumfähre. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gehört auf Österreich 1, Städteporträt Seoul in Korea, die Hauptstadt. Die leben dort sehr beengt und es gibt eine sehr hohe Suizidrate, weil die nicht glücklich sind dort. Auf einem Raumschiff wäre das noch wesentlich extremer. Und Sie haben gesagt, die Reise zu Alpha Centauri, viele andere Möglichkeiten als Alpha Centauri gibt es ja nicht, die in nächster Nähe sind. Sie sind gegangen bis zum Halbwertpunkt und dann abbremsen mit einem G. Aber die Frage ist dann, wo landen wir?
Ja, also das Alpha Centauri ist halt nur deswegen immer das Beispiel, weil es halt der nächste Stern zu uns ist. Bei Alpha Centauri, es gibt Planeten dort, keine lebensfreundlichen Planeten. Es wurde mal 2012 publiziert, dass irgendwie einer entdeckt ist, der irgendwie so erdgroß sein könnte. Der hat sich dann irgendwie als Fehlmessung herausgestellt. Also da kann was sein, muss aber nicht sein. Also das wissen wir noch nicht. Aber natürlich, wenn ich jetzt, ob ich jetzt irgendwie 500 Jahre unterwegs bin oder 1000 Jahre unterwegs bin, das ist auch schon wurscht. Ja, also ja, also wir wissen, bis jetzt haben wir knapp, ich weiß gar nicht die aktuelle Zahl, um die 2000 Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Wir wissen, dass es wirklich, das ist wirklich alles so in unserer Umgebung, also alles im Umkreis von 100 Lichtjahren ungefähr. Und wir wissen, dass das wirklich, dass da erdähnliche Planeten, also erdähnlich im Sinne von gleiche Größe, richtiger Abstand und so weiter, da wissen wir, da gibt es, wir wissen, das Universum ist voll damit, da gibt es genug. Was wir noch nicht wissen, ist, ob da wirklich auch Planeten drunter sind, bei denen die Bedingungen exakt so sind wie bei uns. Da fehlen uns noch die Instrumente, die werden gerade erst gebaut. Ja, also in Chile wird gerade von der Europäischen Weltraumagentur, von der Europäischen Südsternwarte, das große neue Teleskop 40 Meter Spiegel gebaut. Das wird so im nächsten Jahrzehnt fertig sein. Und mit dem Teleskop können wir den Planeten wirklich so genau untersuchen, um auch zu sehen, wie ist die Atmosphäre dort, wie ist die Temperatur dort. Das heißt, dann wären wir theoretisch auch so weit, irgendwie halt dann Planeten zu finden, wo man auch wirklich dann, die man dann wirklich auch als vernünftiges Ziel hat. Also man wird natürlich erst dann sich die Mühe machen, so ein Teil zu bauen und losfliegen, wenn man auch schon vorher weiß. Und zuerst wird man wahrscheinlich eine unbemannte Sonde sowieso wohin schicken und so weiter, um das wirklich alles zu suchen. Also so auf gut Glück wird man nicht losfliegen, es sei denn, die Erde ist wirklich schon komplett am Krepieren und man muss weg.
Gut, gibt es noch Fragen im Publikum? Wir müssen ganz kurz um das Mikrofon, weil sonst verlieren wir die Hälfte der ganzen interessanten Impulse.
Wenn man eine Sonde schickt in 100 Lichtjahre Entfernung, dann kann man ja gar nicht mehr sinnvoll kommunizieren damit.
Staus oder ein bisschen, ja. Also man muss halt irgendwie, das war das, was ich auch erwähnt habe, all diese Projekte sind halt nicht so sehr Projekte, wo wir können auch jetzt schon eine Sonde losschicken, die halt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie nicht den ganzen Lebenserhaltungskram dran habe, dann kann ich solche interstellaren Dinger viel, viel einfacher bauen, ja. Die können dann auch noch viel schneller unterwegs sein und weil die halt viel leichter sind. Also wir könnten auch jetzt schon eine Sonde bauen, die halt irgendwie zum nächsten Stern fliegt und nachschauen. Das Ding ist halt, ja, wir müssen halt, das ist halt auch bei allen diesen Missionen der Fall, wir müssen uns halt überlegen, ob wir uns als Gesellschaft uns trauen, ob wir uns für fähig halten, irgendwie ein Projekt durchzuziehen, dessen Fertigstellung und Ergebnisse wir nicht mehr erleben werden. Das ist halt das Problem. Momentan, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, sollen wir Geld ausgeben für eine Mission irgendwo hin und die Ergebnisse kommen erst in 100 Jahren, dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, nee, soll ich da Geld dafür ausgeben? Da habe ich ja nichts mehr davon. Das ist halt das Problem. Also diese ganzen Sachen, da müssten wir uns wirklich halt irgendwie durchringen und sagen, okay, wir machen das, es ist wichtig, auch wenn wir selbst nichts mehr davon haben. Unsere Nachkommen haben dann was davon, aber dann sehen wir auch schon hier den ganzen Klimawandel und so weiter. Ich meine, nicht mal da kriegen wir es hin, irgendwie das eine Generation weiter als uns selbst zu denken. Also das ist ja halt wirklich ein philosophisches, gesellschaftliches Problem, das man da lösen muss bei diesen Langzeitsachen.
Und außerdem ist Geld ja dafür da, dass man andere größere Mechanismen retten muss.
Genau, ja.
Man wartet ja dann selbst einmal 100 Jahre auf die Rückmeldung, ja, von der Sonde, ne?
Ja, ich muss mal warten, das geht halt nicht anders.
Plus die Zeit, die sie hinfliegt, ne?
Anders geht halt nicht, also da kommt man nicht drum rum.
Ja, wenn es von Ihrer Seite keine Fragen mehr gibt, ich ginge noch ganz kurz an ein winziges, das ist wahrscheinlich ein großes Detail, aber ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht wirklich darüber gesprochen, würde mich interessieren, ob Sie ganz kurz mal auseinandersetzen können, Asteroid, was muss man sich da eigentlich wirklich vorstellen, wie ist die Zusammensetzung, wie fühlt sich das an, möglicherweise Wenn man dann dort ist, steht man auf Styropor oder?
Also bis sich so ein Asteroid anfühlt, kann man irgendwie ins Naturhistorische Museum gehen und die Leute dort nett fragen, ob man so ein Teil anfassen darf. Dann werden die wahrscheinlich sagen nein. Aber vielleicht, wenn man irgendwie ganz nett fragt, man kann sich die Dinge auch kaufen, so Meteoriten, dann kann man sowas mal anfassen. Das Ding ist, also ein Asteroid ist im Wesentlichen, Asteroiden sind das, was übrig geblieben ist beim Bau der Planeten vor 4,5 Milliarden Jahren, also quasi der Bauschutt der Planeten. Also es war ursprünglich war da halt irgendwie eine junge Sonne, rundherum war jede Menge Staub und Gas, das hat sich zusammengeballt und wurde dann halt, ganz vereinfacht gesagt, immer größer und größer. Es sind halt erst jede Menge Felsbrocken entstanden, keine reinen Steine, ja, sondern eher so, weil da auch viel Eis drin war, so Mischungen aus Eis und Gestein. Dort, wo mehr Eis drin war, das sind dann die Kometen geworden. Die mit mehr Stein sind eher die Asteroiden. Und die Asteroiden, die wirklich groß genug gewachsen sind, die haben sich dann innen drin ausdifferenziert. Das heißt, durch die radioaktiven Elemente sind die auch innen drin heiß geworden. Das heißt, die sind aufgeschmolzen, die Metalle sind ins Zentrum gesunken. Das heißt, die haben dann quasi eine Gesteinsschicht um einen Metallkern gekommen. Dann sind die vielleicht wieder auseinandergebrochen. Darum haben wir jetzt dann wieder viele Metallasteroiden, weil die Kerne dieser frühen Objekte durchfliegen. Das heißt, es gibt die Asteroiden in verschiedensten Zusammensetzungen, eben von Metall bis hin zu Stein, bis hin zu Mischungen aus Eis und Gestein. Und wie die genau aussehen, das war das, wir kennen von den 600.000 Asteroiden, haben wir halt irgendwie ein Dutzend aus der Nähe gesehen. Das heißt, das ist was wir immer noch herausfinden müssen, wie das genau aussieht. Also zum Beispiel Rosetta, die jetzt den Kometen untersucht hat, die jetzt auch festgestellt, das ist im Wesentlichen, ist das schon irgendwie fest im gewissen Sinne, weil die konnte auch drauf landen. Andererseits ist die Dichte von dem, die ist so, dass das im Wesentlichen ein extrem poröses irgendwas sein muss. Ja? Also die Zusammensetzung der Asteroiden und Kometen, das ist was wirklich noch derzeit aktiv erforscht wird, weil wir da noch viel zu wenig wissen. Das ist eben was, das ist quasi der Anfang all dieser ganzen Science-Fiction-Geschichten, die ich da irgendwas erzählt habe, dass wir wirklich hinfliegen müssen und uns die Dinge aus der Nähe anschauen müssen, was ja gerade passiert eben mit Rosetta, mit Dawn, mit New Horizons. Also das sind quasi so die allerersten Babyschritte auf dem Weg zum Verständnis der Asteroiden, weil wir eben noch nicht genau wissen, wie die Objekte sich wirklich anfühlen, wenn man dort ist. Mhm.
Ja, es tut sich gerade sehr viel. Also Herr Freistetter hat es gerade erwähnt. Man kann im Netz momentan wirklich fast täglich neueste Bilder bekommen von Ceres, Jury und wie sie alle heißen. Wenn Sie es interessiert, suchen Sie nach. Kaufen Sie das Buch Asteroid Now, wenn Sie sozusagen mehr über das ganze Thema wissen wollen. Da wird es dann sicher im Detail noch wesentlich weiter erklärt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen. Und ich danke Ihnen für die Antworten und ich danke Ihnen für den schönen Abend und hoffe, Sie kommen bald wieder. Und ja, bis bald. Ich werde ganz kurz noch Dinge ankündigen, aber vorab erstmal vielen Dank. Ich darf Sie ganz schnell noch hinweisen auf zwei weitere Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung ist schon kommenden Donnerstag, den 26. Februar ab 20 Uhr. Bernhard F. Schutz, Physiker und ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik, hält einen Vortrag, der nennt sich Gravitational Waves, Music of the Spheres. Und am kommenden Montag Let It Flow, digitale Kunstwerke und das Kunstsystem mit Rosi Grillmeier, sie ist Digitalforscherin. Ja, wenn Sie sich informieren wollen, schauen Sie auf www.kepler-salon.at. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich weiß nicht, ob Herr Freistetter noch Zeit hat oder gleich los muss.
Ich habe jetzt noch nichts vor, ne?
Okay, also gleich zum informellen Gespräch gerne noch. Und ja, holen Sie sich das Buch noch, wenn Sie wollen. Da gibt es sicher auch noch eine Widmung. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Wir haben noch bis 22 Uhr circa geöffnet. Besten Dank.